So, Take Two.
Muss ja keiner wissen. Ist ja keiner wissen. Schneiden wir raus, ne? Gut, genau. Geekstammtisch 35. Ich mache jetzt nicht wieder diesen Witz, dass das hier Schlag auf Schlaf kommt, aber auf jeden Fall dabei der Dirk.
Und der Basti, hallo.
Genau, und mit dem...
Der Mario.
Hallo. Genau.
Hallo Mario. Lass doch mal die Leute da.
Stille. Ruhe. Ja, das sind wir für uns lustig. Ja, nach dem 10. Mal haben wir das jetzt drauf, ne?
Genau, passt. Ja, Mario, du bist ja eigentlich aus Berlin. Du warst jetzt hier in Köln zu einer Konferenz und hast da netterweise die Zeit gefunden, dich direkt danach, nach den Fragen wahrscheinlich auf der Konferenz, unseren Fragen dich zu stellen. Was war das für eine Konferenz?
Das war die EnterJS, im Prinzip so ein bisschen Corporate JavaScript und Entscheider. Interessant, dass es sowas gibt, aber die waren wohl, glaube ich, da anvisiert und waren ganz interessant. Ein Haufen Leute da und ein Haufen guter Talks.
Okay, also das heißt eher nicht so entwicklerspezifisch oder wie kann ich das verstehen? Entscheider?
Ich glaube schon auch entwicklerspezifisch, aber auch so ein bisschen in Richtung, ist die Library gut für uns und können wir das auch strategisch nutzen und was bedeutet für uns, wenn wir auf den und den Technologiezweig setzen und solche Geschichten.
Das ist aber mal interessant, so grundsätzlich das in der Konferenz zu verpacken. Aber
vielleicht ich mal kurz sich vorstellen lassen, dass man...
Ja, bevor wir da jetzt direkt eindriften, ne? Genau. Bevor wir da wieder zurückzukommen, erzähl doch mal kurz was zu dir selber. Warum warst du auf der Konferenz? Was machst du sonst so?
Ich habe im Prinzip einen Talk gegeben und das war einer von den zwei Security-Talks auf der Konferenz, weil ja auch JavaScript-Security, DOM-Security, Browser-Security eine große Rolle spielt und das auch mit einbezogen werden sollte. Und ich habe einen Talk gegeben, der hieß DOM hört dich keiner schreien und hat so ein bisschen über Lücken und Tücken und Gräuel und Verwunderlichkeiten im Browser-DOM erzählt und wie das Angreifer nutzen können, beispielsweise Webseiten, die an sich sicher gegen Angriffe sind, dann tatsächlich doch noch angegriffen werden können. Das war so ein bisschen der Schwerpunkt.
Und das heißt, du machst was mit Security sonst so?
Also wir machen was mit Computern und Mario macht was mit Security.
Genau. Computer Security wahrscheinlich.
Ja.
Magst du so ein bisschen ausholen, was du da, wie du dazu gekommen bist und was du da so machst, wo du arbeitest, wie du arbeitest?
Ja, ich mache das seit 8 Jahren und habe eine kleine Firma in Berlin. Wir sind 15 Leute insgesamt und bieten im Wesentlichen Penetrationstests, Trainings, Consulting und solche Geschichten an und sind halt ein bisschen stolz darauf, dass wir halt größtenteils Handarbeit machen und nicht irgendwelche Scanner einfach drüber rutschen lassen, sondern dass wir halt tatsächlich uns mit dem Zeug auseinandersetzen und versuchen halt so möglichst viel von der App zu verstehen, die wir testen und dann möglichst viel an dem Ding kaputt zu machen. So gut, wie wir halt können.
Okay.
Und dann natürlich fairerweise dem Klienten auch erzählen, was wir kaputt gemacht haben, wie wir es kaputt gemacht haben und dass es kein anderer mehr tun kann.
Okay. Seid ihr dadurch teurer? Also das klingt nach sehr viel Arbeit. Also keine Scanner zu verwenden und also, ja.
Ich weiß nicht, ob man da über Preise reden kann oder sowas. Ich glaube auch gar nicht mal, dass wir so teuer sind. Aber es ist, glaube ich, eine andere Herangehensweise, weil du die Applikation halt einfach erst kennenlernen musst. Also du musst sie halt vorher gesehen haben, um zu wissen, wie viel Aufwand das erfordert, was Schwachpunkte sein können, was eigentlich die Assets, also dass das Wertvolle ist, was ein Angreifer tatsächlich haben wollte, was er dann damit machen könnte oder auch nicht.
Die Kronjuwelen.
Genau, die Kronjuwelen.
Ja, teuer ist wahrscheinlich auch das Fall. Also, es ging eher darum, ist es dadurch irgendwie schwieriger, euch zu platzieren auf dem Markt, irgendwie das zu verkaufen? Habt ihr da irgendwie Erfahrungen gesammelt, dass das ein bisschen gedauert hat, bis der Mehrwert davon, also mir erschließt sich der Mehrwert relativ schnell, also wenn du das sagst, Handarbeit und das Verständnis der Applikation ist halt viel höher bei euch und dadurch kann ich mir gut vorstellen, dass man ganz andere Sachen findet. Ist das schwierig, das zu kommunizieren an Kunden?
Jein, die ersten Jahre waren ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist bei jedem Startup der Fall und irgendwann sprach sich das halt einfach rum.
Okay.
Und dann kam das ein zum anderen, ein paar Großkunden kamen hinzu und mittlerweile läuft das ganz stabil.
Ist das so, dass ihr prinzipiell keine Scanner einsetzt oder also das einfach nicht euer Haupttool ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
Das ist nicht unser Haupttool, weil Scanner können beispielsweise keine logischen Bugs sehen. Wenn du einen Bug hast, oder wenn du eine Applikation hast, wo bestimmte Prozesse ineinander greifen müssen und bestimmte User Sachen machen müssen, die nur andere bestimmte User sehen können, dann kannst du mit dem Scanner da nicht hinkommen, weil das kann der Scanner ja nicht verstehen. Das heißt, du musst die Applikation erstmal gesehen haben, verstanden haben, um dann überhaupt das Szenario zu kennen, was du potenziell angreifen kannst.
Aber würdest du jetzt sagen, Scanner einsetzen macht gar keinen Sinn oder ist das halt, was man vielleicht zusätzlich einfach noch irgendwie so regelmäßig laufen lassen kann?
Genau, oder? Fürs gute Gewissen kann man die schon laufen lassen, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die halt nicht alles sehen können per Design. Das geht einfach nicht.
Mhm. Klar. Ich meine, das ist ja auch irgendwie total naheliegend, ne? Also,
ja, klar.
Bestes Beispiel ist, wir nehmen ein komplexes Registrierungsform, wo bestimmte Bereiche in Form noch validiert werden, beispielsweise das Alter eines Users. Und der Scanner muss ja erstmal erkennen, dass dann ein bestimmtes Feld überhaupt ein Datumsfeld ist und dann realisieren, dass die Applikation zurückgibt, so hey, du kannst nicht 300 Jahre alt sein, bitte mach das nicht, um überhaupt durch dieses Form durchzukommen. Das heißt, daran scheint dann Scanner meistens schon, weil sie nicht den Kontext des Formulars verstehen können, den Mensch natürlich sofort sieht.
Ja. Und das sind jetzt so Scanner, die jetzt von außen das System betrachten. Was ist mit solchen, es gibt da auch so statische Analyse Software, die irgendwie so Programmierbugs, so die typischen Muster erkennt oder sowas in der Richtung. Fällt das dann bei dir auch unter Scanner, wenn du von Scannern sprichst, oder ist das noch was anderes?
Die nutzen wir auch, wenn es angebracht ist. Einer bei uns aus dem Team, der Johannes, der hat beispielsweise RIPS geschrieben, ein Scanner für PHP-Code, also auch für statische Analyse. Und das findet uns halt einfach die Syncs. Die Methodologie, weiß ich nicht, ob die jedem klar ist. In der Thematik sprechen wir meistens von Sources und von Sinks. Und Sources sind dann Quellen von Input oder Quellen von Inhalten, die man potenziell beeinflussen kann.
Also User-Input, Formular,
Daten. Input von anderen Apps, Input von der Datenbank, all das sind Sources. Und dann hast du Sinks, also sprich die Punkte, wo der Input irgendwann ankommt und wo was mitgemacht wird. Und dann hast du Sinks, die sind kritisch. Zum Beispiel ein Eval ist ein kritischer Sink, weil Eval nimmt einen String und macht daraus Code. Das heißt, du hast da einen Sink, der kann potenziell zu Problemen führen. Und wenn du dann die Situation hast, dass du eine Source hast, und deren Input wandert dann durch lange Wege, durch diverse Konditionen hindurch irgendwann in den Sync rein, dann hast du eine Verwundbarkeit und dann hast du eine Lücke und die kannst du dann im Zweifelsfall sogar auch exploiten.
Okay.
Aber das musst du halt einfach erstmal verstehen, musst halt sehen, wo kommen die her, wo gehen die hin und dann kannst du ungefähr abschätzen, was du damit machen kannst und dann anfangen zu testen.
Macht ja sowas wie so, also du sagst jetzt statische Analysen, gibt es auch, also je nach Software könnte man sich ja, oder Umgebung könnte man sich auch dynamische Analysen
in JavaScript vorstellen. Ist das super sinnvoll, dynamische Analysen zu machen, aber ehrlich gesagt, auf unseren Erfahrungswerten basierend ist man schneller mit manuellem Debugging, Breakpoints setzen, schauen, wo wandert was wann hin. Ja. Möglicherweise ist es ein regulärer Ausdruck, den man anwendet auf die App, um die Syncs zu finden. Dann schaut man sich die Syncs an, setzt Breakpoints und guckt, was dann tatsächlich von den Sources irgendwann tatsächlich da drin landet. Und dann hat man einen relativ guten Überblick darüber schon, wie der Code funktioniert, was er eigentlich macht.
Führt ihr diese Tests dann in einer Testumgebung durch oder möglichst nah an der Produktivumgebung?
Das kommt ganz auf den Klienten an. Wenn der Klient sagt, nee, wir wollen Live-System, dann machen wir Live-System und das ist dann immer ein bisschen kritisch. Manchmal sagt der Klient, ihr kriegt einen Testrechner. Manchmal sagt der Klient, ihr kriegt eine VM, richtet euch das selber ein.
Okay.
Manchmal sagt der Klient, hier ist ein Server, hier ist SSH, macht, was ihr wollt. Das kommt wirklich ganz aufs Projekt an.
Okay, also völlig unterschiedlich. Okay. Genau. Was ist euch so am liebsten?
Natürlich am schönsten ist es, wenn wir entweder auf den Server direkt draufkommen oder wenn wir tatsächlich eine Kopie der Software haben mit ein paar Mock-Daten und die dann bei uns laufen lassen können, weil wir dann einfach alles sehen. Wir haben eine maximale Sichtbarkeit.
Du musst auch wahrscheinlich weniger vorsichtig vorgehen, oder?
Also das kommt natürlich
als wenn du da jetzt willst irgendwie eine, keine Ahnung, SQL-Injection testen auf einem Produktionssystem, ist halt auch... Da können auch schon mal Dinge schief gehen.
Das ist richtig. Wir hatten auch mal den Fall, ganz konkreten Fall, dass eine SQL-Injection in einem Registrierungsformular drin war. Und einer aus dem Team hat dann falsch getestet, beziehungsweise einen kleinen Fehler gemacht und hat dann im Prinzip aus dem Update-Query ein Update-Query gemacht, wo die Where-Clause gefehlt hat und dann für jeden User das Passwort, was eigentlich ein komplizierter Hash war, auf ASD geändert. Weil er hat einfach ASD eingetippt und dann war dann quasi für jeden User das Passwort ASD. Und ups. Das hat dann nicht unbedingt für Freude gesorgt, aber der Kunde hatte Backups. Aber sowas passiert schlicht und einfach.
Ja, klar. Ja, also ist natürlich angenehmer, dass da weniger schief gehen kann, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die Produktivdaten halt wichtig sind bei der Analyse. Ne? Also wenn du da irgendwie mit so völlig ausgedachten Daten hantierst, ist wahrscheinlich auch schwierig zu sehen, was da so durchläuft.
Und halt gegebenenfalls noch weitere Stacks, bevor die Requests tatsächlich auf den Server halt treffen. Ne? Also je nachdem, was man dann noch so für irgendwelche Application-Firewalls und Firewalls und Mod-Security-Filter und gut, das kann man vielleicht noch ganz einfach nachbauen, aber da gibt es ja auch beliebig viele Schichten, die man sich da überlegen kann, die da Security-relevant.
Wobei man meistens aber bei solchen Situationen davon ausgeht, dass die WAF schon, also die Web-Application-Firewall schon gebypassed ist und dass wir dann eigentlich davon ausgehen, dass da keine ist. Weil sobald man sich tiefer in die Materie reinkniet, weiß man, dass diese Dinge halt auch nur, ja, ich sag mal, harmlose Angriffe abfangen können. Sobald der Angreifer weiß, da ist eine WAF, von einem bestimmten Typ oder da ist ein Mod Security und die Rules jetzt sind nicht angepasst, dann gibt es einfach einfache Probings, mit denen man dran vorbeikommt.
Okay.
Natürlich wird es dann schwer, einen tatsächlichen Exploit auszuliefern, also wirklich dann die Datenbank leer zu saugen, aber das wollen wir eigentlich auch gar nicht machen, da wollen wir meistens gar nicht hin. Das ist ja für uns schon zu viel. Wir wollen ja nur beweisen, dass wir reinkämen oder reinkommen könnten und wenn der Angreifer dann genug Dedication in den Vektor, also den String, den er für den Angriff verwendet, steckt, dann kann er vielleicht auch an dem Ding vorbeikommen. Und trotzdem Daten exfiltrieren, aber das ist für uns ja eigentlich schon ein Punkt, wo wir sagen, nee, so weit wollen wir gar nicht gehen. Es sei denn, der Kunde wünscht das explizit.
Ja, okay. Wie ist also eure Erfolgsquote? Also wie wahrscheinlich ist das, wenn
wenn man euch beauftragt, guckt euch mal bitte hier unsere Software an, dass ihr dann tatsächlich auch irgendwas findet.
Vielleicht ist es Glück, aber bislang hat man noch keine leeren Reports. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil das ist schon zu viel Werbung. Aber ich glaube, wir finden schon Dinge.
Also es sind auf jeden Fall genügend Bugs da.
Genau.
Vermutlich vielleicht nicht immer mega kritische, aber irgendwas.
Die interessantesten Stellen sind eigentlich immer so die Join Points zwischen zwei Schichten, wenn man sich überlegt, okay, da ist halt die Schicht MySQL und da ist die Schicht PHP und die sprechen miteinander. Aber die wissen notwendigerweise nicht wirklich was über sich. Die wissen nicht, was ihre Kapazitäten und Capabilities sind. Und es gab diesen einen wunderschönen Bug, den hat, glaube ich, Stefan Esser gefunden in WordPress, wo du dich selber zum Admin machen konntest. In 2009 war das, wenn ich mich richtig erinnere, wo er die Tatsache, dass PHP nicht wusste, dass die MySQL-Schicht bestimmte Daten in einem Varchar 255 speichert und dass, wenn es was Längeres kriegt, dass es trunkiert wird, dass er darüber quasi in der Lage war, sich einen zweiten Admin zu erstellen und dann mit weiteren Spezifika der MySQL-Schicht in der Lage war, dann tatsächlich das Passwort des ersten Admins zurückzusetzen. Das war ein wunderschöner Angriff, der halt genau verdeutlicht, wo das Problem liegt, und das ist zwischen den Schichten, weil die sprechen halt über Strings oder über Vergleichbares, und wenn die sich nicht im Detail kennen, und das war dann nicht der Fall, dann fallen halt Sachen hinten runter.
Wie geil ist das denn?
Halt ein Exploit.
Admin-User anlegen und den alten Admin-User aussperren. Das ist halt. Das ist
cool. Ich glaube, der hat es so gemacht, dass er sich einen User registriert hat, der hieß dann Admin und ganz viele Leerzeichen und dann am Schluss noch ein Zeichen. Also es waren dann insgesamt 257 Zeichen und das letzte wurde dann abgeschnitten und dann wurde noch optimiert und trunkiert und hat dann einen zweiten Admin gehabt.
Okay.
Das war grandios. Aber solche Bugs kann natürlich auch ein Scanner nicht wirklich finden.
Dann wird mir gerade immer klar, dass es ja noch viel relevanter ist, dass das halt nicht, da ist nicht eine SQL-Datenbank dahinter, sondern dann ist das ja durchaus sehr, sehr wichtig zu wissen, was das für eine Datenbank ist,
genau.
Welche Version unter Umständen halt sogar und na gut, Schemata und so ergeben sich ja dann in der Regel aus dem Code, würde ich jetzt mal vermuten, aber diese Daten muss man auch alle eigentlich haben, um
sich was wiederum unterstreicht, dass du die Applikationen kennen musst, um sie vernünftig testen zu können. Ohne diese Kenntnis kriegst du halt einfach ganz andere und scharfe Resultate.
Ja, genau. Nochmal ganz kurz, also du meinst eben Erfolgsquote ist zu viel Werbung. Ich glaube, da geht es gar nicht um Werbung, sondern eher um die Tatsache, im Grunde findet man wahrscheinlich immer was, weil die meisten Leute sich man kennt halt, man ist also in seiner eigenen Suppe drin, man denkt irgendwie
gar nicht dran. Gute Entwickler.
Ja, selbst gute Entwickler denken halt
nicht an alles. Hatten erst letztes Jahr eine Schulung.
Ja, richtig, aber ich glaube, eher geht's, also für mich ist auf jeden Fall eher der Punkt dabei, egal wie viel Mühe man sich macht, wahrscheinlich findet jeder, der mit dem Ziel daran geht, was zu finden und sich da ordentlich Zeit für nimmt und Erfahrung hat, irgendwas zu machen, findet wahrscheinlich immer irgendwas.
Ich finde, es ist ja auch, also wenn ich mir das halt so vorstelle, es ist ja auch irgendwie blöd anzunehmen, dass du die Entwickler, die du normalerweise beschäftigst, die sollen ja Features bauen und fachliche Bugs fixen. Also die sind ja nicht speziell darauf trainiert, absolut Top Security Code zu schreiben oder sicheren Code zu schreiben, weil dann hast du halt kein Produkt, was du verkaufen kannst. Also es macht ja durchaus Sinn zu sagen, okay, die sollen natürlich irgendwie regelmäßig irgendwie geschult werden und regelmäßig auf neue Probleme aufmerksam gemacht werden, aber sich dann darauf zu fokussieren macht, ist ja völlig unlogisch auch, weil es geht ja nicht darum.
Ja, das ist auch eine Frage des Mindsets. Ich meine, du trainierst ja auch so ein Mindset. Als Entwickler willst du Sachen bauen und du willst, dass die funktionieren und schön sind und gut laufen und skalieren und accessible sind und so weiter. Aber du willst nicht notwendigerweise Sachen kaputt machen. Wir wollen Sachen kaputt machen. Wir finden das gut. Okay, diese Art von Menschen sind wir.
Ja.
Dass wir das tatsächlich gut finden und deswegen natürlich auch Freude dran haben, neue Wege zu finden, wie wir das machen können.
Mhm.
Und ich habe persönlich gar keinen Bock drauf, Sachen zu bauen. Das macht mir halt einfach keinen Spaß. Ich habe es früher selber gemacht. Ich war früher selber Entwickler, aber irgendwann den Spaß dran verloren.
Mhm.
Und fand es halt viel interessanter, eben Schwachstellentests zu machen. Und so formt sich natürlich über die Zeit auch ein Mindset. Und du siehst halt einfach andere Dinge, die Leute, die mindestens genauso brillant sind wie man selber, noch viel brillanter,
Fokus
halt aber niemals sehen könnten, weil sie schlicht und einfach diesen Fokus nicht haben.
Ja. Mhm. Wie lange seid ihr denn so ein Projekt? Ist natürlich wahrscheinlich auch total unterschiedlich, wie groß, aber wenn man sich jetzt so eine, keine Ahnung, irgendeine Web-App, die so mittlerer
Größe,
Dirk, ja, genau, aber was kann man sich denn so vorstellen? Also was für ein Zeitrahmen?
Das kommt drauf an. Wir gucken uns das meistens an für einen halben Tag und dann machen wir einen ersten Aufschlag und wir haben dann 5 Tage oder 10 Tage oder 15 Tage und teilweise auch Projekte gehen über 50 Tage. Das kommt ganz auf die Größe an.
Okay.
Die Anzahl der Server, was ist alles im Scope? Kann ja auch sein, dass der Kunde sagt, im Scope ist jetzt nur Cross-Site-Scripting und SQL Injection, aber ihr dürft keine Denial-of-Services finden. Auf gar keinen Fall. Okay, dann machen wir das halt nicht.
Ja, aber, wenn ich nach Fehler suche, der findet auch keinen. Genau. Ne? Oh, alles klar. Okay. Ja, es ist ja schwierig, irgendwie zu spezifizieren.
Aber üblicherweise arbeiten wir dann mit so 5 Tagesblöcken und sagen halt, okay, wahrscheinlich schaffen wir das in 5. Wenn wir das nicht schaffen, dann schlagen wir meistens 10 vor und sagen dann maximal 10 Tage. Und wenn wir schneller fertig sind, dann sind wir schneller fertig. Und wenn nicht, dann schöpfen die 10 Tage aus.
Okay, ja. Okay. Ja, das ist ja schon mal.
Das, ja. Ich meine, das sind ja auch sind ja Dinge, die dann in Personenjahren gebaut worden sind.
Also ja, deswegen ja halt genau. die Frage, ne? Wie. Ja.
Und du musst ja eigentlich ja jedes Mal neu anfangen, ne? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie, ihr auditiert wahrscheinlich auch regelmäßig also irgendwelche Sachen, dann schaut ihr euch dann Diffs an, so was so alles passiert ist? Oder
wenn wir die Diffs kriegen, dann ja, die kriegen wir halt nicht immer.
Okay, aber ansonsten würdet ihr das wie ein neues Projekt eigentlich betrachten und geht davon aus, dass nichts mehr so ist, wie ihr das letztes Jahr vorgefunden habt?
Nein, wir haben natürlich schon Entwicklerkontakt und dann üblicherweise auch jemanden auf der anderen Seite, der uns dann auch erzählen kann, was neu hinzugekommen ist und was besonderen Fokus braucht. Wir versuchen es trotzdem dann so agnostisch wie möglich anzuschauen, aber wenn wir solchen Input haben, ist natürlich hilfreich, weil ja, dann klar. Testen wir nicht doppelt. Aber auch in dem, was halt dann alt erscheint, kann ja wiederum eine Zeile neuer Code drin sein, die dann wiederum was kaputt macht.
Du hast irgendwo noch ein Goto reingerutscht oder so und ja. Dann...
Ja. Du hattest eben schon mal Terminologie angesprochen. Magst du irgendwie, gibt es noch so einen Standardsatz an Begrifflichkeiten oder so eine Art Glossar, was du mal kurz ausspannen magst in dieser Welt?
Das hatten wir jetzt gerade die Source.
Gut, wir hatten die Sources und die Things.
Und genau. Irgendwie Vektor und so, dass wir das dann auch kurz mal abstecken können.
Vektor ist dann meistens der Angriff oder die Natur des Angriffes oder dann auch der Angriffsstring an sich. So, wenn ich beispielsweise sage, wir haben einen verwundbaren Parameter und der führt zu einer SQL Injection. Dann ist der eigentliche String, der das Ganze dann beweist oder ausnutzt, ist dann der Vektor. Das ist halt dann der Weg rein.
Okay.
Ein Vektor kann aber beispielsweise auch einen ganzen Prozess beschreiben. Das wir halt sagen, wir müssen durch die Schicht durch und dann noch im User Support und die müssen dann das Profil moderieren und dann haben wir Zugriff aufs Intranet. Das wäre auch ein Angriffsvektor, der dann in seiner Gesamtheit beschreibt, was tatsächlich passiert ist.
Okay.
Und das wiederum ist dann quasi innerhalb des Scopes. Der Scope sagt dann alles, das, was im Scope drin ist, schaut ihr euch an. Also ist nicht so ganz weg von der üblichen Definition von Scope oder Scope-Objekt oder sowas in der Art. Es okay. Definiert im Prinzip, was wir uns angucken dürfen und auf welche Verwundbarkeiten wir testen sollen. Okay. Damit haben wir dann meistens eine relativ klare Vorgabe. So, die und die IP sind im Scope und die Angriffe sind im Scope. Mhm. Und dann wissen wir, okay, daraus können wir was machen, daraus können wir ein Angebot schneiden oder sowas in der Art.
Okay. Ah, interessant. Und der Exploit ist dann, was genau?
Der Exploit ist dann tatsächlich die Kombination von dem Angriffsvektor und der Sicherheitslücke mit einem bestimmten Ziel. Ein Exploit okay. Hat ja immer ein Ziel. Ein Exploit will was tun. Und wenn wir beispielsweise bei dem Beispiel von der SQL Injection wieder sind, dann wäre der Exploit tatsächlich das Extrahieren der kompletten Daten. Ja,
oder Admin werden.
Oder Admin werden, genau.
Wie es bei dem WordPress-Beispiel.
Okay, das sind zwei unterschiedliche Exploits dann quasi, ja? Also genau. Weil es zwei unterschiedliche Ziele sind.
Genau.
Ah, okay. Ja, ich hatte das bisher mehr so verstanden, dass es überhaupt irgendwas...
Ja, also...
Aber okay, es ist ja gut zu wissen.
Wird also das durch die Bank weg immer so scharf getrennt? Weil also ich höre auch gerne mal, dass man mehrere Exploits kombinieren musste, um daraus... Wobei, das wäre ja auch denkbar, ne? Dass genau. Man mehrere Exploits nimmt, um daraus einen neuen Vektor... zu bauen, der dann einen weiter, also der quasi so ein Meta...
Genau, das beschreibt die Terminologie, glaube ich, ganz gut. Ja. Das war das letzte Mal, glaube ich, war die Rede davon bei den Pwn-to-Own-Geschichten, wo es dann gegen Browser geht, wo dann beispielsweise zwei Lücken in Exploits umgewandelt wurden oder Exploits für diese Lücken geschrieben worden sind. Und das eine war dann Crash und das andere war ein Memory Leak und kombiniert konnten die beiden Exploits dann zu einem neuen Exploit werden, der tatsächlich dann zur Code-Ausführung führt.
Ah, okay. Hm.
Ja, man hat das ja mit diesem Stuxnet ja gelesen, wo sie ja keine Ahnung wie viel Dutzend Windows-Security, genau. Also Windows-Exploits eingekauft haben, um dann daraus noch neue Sachen zu bauen, also wie sie dann über 1000 Ecken irgendwie dann verschiedene Schwachstellen ausgenutzt haben und ja.
Genau, der Exploit ist wie gesagt das, was dann tatsächlich wirklich ein Ziel hat und dazu führen soll, dass das, was du als Angreifer willst, auch am Schluss bei rausfällt.
Okay.
Das kann dann auch sehr ins Detail gehen in Richtung, okay, mein Exploit ist instabil oder mein Exploit muss gehärtet werden oder es kann sein, dass ja schon jemand anders auf der Kiste ist, der darf aber nicht sehen, dass ich auch gerade exploite, deswegen muss ich unsichtbar sein. Also es kann halt ein gehärteter Exploit oder ein Stealthy Exploit oder was auch immer sein. Das sind halt okay. Zusatzattribute.
Cool, ne?
Weil was bringt dir ein guter Exploit, der halt nur in einem von 10 Fällen läuft? Also musst du halt Energie reinstecken und den schön machen und entwickeln, dass er halt auch stabil läuft.
Aber das macht er nicht.
Wir machen das nicht. Wir hören meistens vor der Exploitation-Phase auf. Es sei denn, es ist auch im Scope. Also wir haben auch Klienten, die sagen, hey, geht wirklich bis zum Schluss. Und dann machen wir das natürlich auch.
Okay,
aber das ist eher selten.
Okay, den meisten reicht.
Ja, die wollen ja eigentlich nur wissen, wie man reinkommt.
Und das, was ist und wie das passieren kann und was sie tun können, um zu verhindern.
Ja.
Und vielleicht auch, wie man auch das zukünftig verhindern kann. Also bietet ihr noch irgendwie sowas wie Workshops, wo man irgendwie dann die Ergebnisse dann, also nicht nur irgendwie nur so präsentiert, sondern auch so, worauf könnt ihr achten, was solltet ihr so an Best Practices?
Das machen wir, genau. Es gibt Trainingsworkshops, die man anbieten können für PHP, für Web-Applikationen, für Browser-Security, Client-Side-Security und solche Geschichten. Da kommt es auch wieder ein bisschen auf den Klienten an. Wenn wir einen Test machen, wo wir feststellen, dass die Applikation ausgereift ist und dass es einen vernünftigen Prozess gibt, der auch Security berücksichtigt und dass Security Teil der CI ist und was nicht alles, dann brauchen wir die nicht nochmal zu unterrichten. Dann finden wir 4, 5, 6 Bugs und sagen, okay, wir haben, glaube ich, alles gesehen. Und dann macht er die mal dicht und so macht er das. Und wir sehen uns in einem halben Jahr wieder. Es gibt aber auch Klienten, wo wir hinkommen und sagen, okay, die haben nicht nur Bugs, die haben ganze Familien von Bugs oder ganze Klassen, ganze Generationen von Bugs und sind eigentlich hoffnungslos verloren. Und da ist dann meistens ein Training, was das...
So ein bisschen Basics wird, und...
Genau. Okay. Was ist Encoding? Was ist Filtering? Was ist Escaping? Wann nutzt ihr was? Welche Header müsst ihr setzen, dass es dann doch glatt läuft und so weiter und so fort? Weil da bringt es dann einfach nichts zu sagen. Ja, ihr habt übrigens 738 XSS-Lücken und 3650 SQL Injections, weil ihr escaped nämlich gar nicht.
Die sind hier in den 250 Seiten PDF-Dokument ausgedruckt. Ja.
Tschüss. Ja. Sobald wir merken, dass sowas tatsächlich der Fall ist, dann gibt es einen Anruf und wir sagen halt, okay, Pentest ist gestoppt. Ihr kriegt jetzt ein Whitepaper oder halt ein angepasstes Dokument, was halt auf die Problematiken oder auf die Root Cause eingeht und dann kommen wir mal vorbei, wenn das okay ist.
Okay. Ja gut, das macht gar nicht mehr auch Sinn. Ja. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen, ne? Weil man einfach, also überleg mal irgendwie, sonst fängst halt irgendwie an, im Startup da deine Anwendung zu bauen, du rast da durch deine Features durch und auf einmal wirst du hoffentlich vom eigenen Erfolg irgendwie überrascht und kommst halt nicht mehr dazu, die Sachen, die du irgendwann mal schön machen wolltest, schön zu machen und am Ende hast du dann ein paar Jahre Entwicklung dann irgendwo drin und weißt halt nicht mehr, wo vorne und hinten ist und also kann ich mir gut vorstellen, dass es da passiert, dass man da so reinstolpert. Ne?
Ja, das ist so ein bisschen umgekehrt zum guten Wein, wenn du halt siehst, dass ein Code irgendwie schon 10 Jahre alt ist, dann weißt du,
noch nie auditiert.
Ja. Oder selbst wenn es vor 10 Jahren auditiert worden ist, damals gab es halt eine komplett andere Bedrohungslage. Viele Angriffe, die wir heute kennen, waren damals noch gar nicht bekannt. Und deswegen wird man da auf jeden Fall Lücken finden, die schlicht und damals einfach noch nicht gesehen werden konnten, weil sie nicht dokumentiert waren.
Wie ist das so mit Scope? Du sagtest ja, das kann ja von man betrachtet jetzt nur irgendwie so Cross-Site-Scripting-Sachen, also wirklich so Client-bezogene Sachen bis hin zu Applikations-Stack oder Architektur drumherum. Habt ihr da dann irgendwie dann Spezialisten für alles Mögliche? Weil ich, also wenn es jetzt bis zum Betriebssystem oder sonst so oder in irgendwelche Appliances runtergeht, da muss man ja schon extrem breit aufgestellt sein, um tatsächlich, oder Gott bewahre, es gibt irgendeinen Service, der mit irgendeinem Windows-Server redet und auf einmal hast du dann auch noch Windows da irgendwie mit drin. Und also wie
denkt ihr das? Da haben wir die richtigen Leute für im Team. Also meine Fähigkeiten mit Datenbanken beispielsweise sind limitiert. Also ich kann eine SQL Injection finden und sie ausnutzen, aber wenn es nur kompliziert auszunutzen ist, totally blind SQL Injection, wo ich gar kein Feedback vom Server kriege, nur ahne, dass da was ist, dann macht das jemand anders, weil da ist mein Gehirn zu klein für. Und genauso, wenn wir Binary-Pentests machen oder so in dieser Art, also tatsächlich kompiliertes auseinandernehmen müssen, das macht auch jemand anders, weil das kann ich nicht. Und wenn es dann wiederum im Browser geht, um JavaScript, um Flash und so weiter, dann wäre ich dann wieder dran. Andere Leute, die wir im Team haben, sind sehr, 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 sehr gut im Brute-Forcing, was auch eine Kunst ist, also sprich der massenhafte Versuch, Passwörter zu erraten. Wir haben einen Team, der das quasi nur macht und der brutforst sich halt in der Nacht einfach durch das Admin-Login durch und dann ist er halt drin und ich habe keine Ahnung, wie er das macht, aber er kann das einfach.
Das funktioniert heutzutage noch?
Genau, das funktioniert noch überraschend häufig, ja.
Wobei das ist ja schon, also ist, fällt das dann, da fällt auch noch unter Pentesting, ne? Weil wenn es nicht teuer genug ist, so ein Passwort zu bestätigen und man halt mit beliebiger Geschwindigkeit da durch kann, dann krass. Und was gibt's da noch so? Also welche Spezialecken deckt ihr da noch so ab?
Wir haben ein paar Jungs im Team, die machen, wie gesagt, Binary Security. Datenbanken sind natürlich ein Thema. Wenn es dann an ältere Geschichten geht, wie Cold Fusion, dann hat man auch gerne jemanden, der das noch kann. Das ist cool. Was Großvater noch wusste.
Es ist so ein Macromedia-Server-Fu.
Ja, ganz, 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 ganz gruselig.
Okay, ist schlimm, dass du das vergessen hast. Okay.
Dann, wenn wir über Java sprechen, da ist auch jemand im Team, der halt da schwerpunktmäßig macht, weil da habe ich auch persönlich gar keine Lust drauf. Und dann wiederum Flash mache ich halt ganz gerne selber, weil das macht halt Freude und ist auch noch eine Herausforderung. Passiert im Client und ich spreche, glaube ich, ganz gut ActionScript und solche Geschichten. Das passt halt einfach dann irgendwie zusammen. Irgendjemand ist immer da. Wir haben Mathematiker, der macht die Krypto, weil auch das können die wenigsten im Team. Müssen sie auch gar nicht, weil es halt auch ein komplexes Feld ist. Von daher spätestens dann an Krypto geht oder Browser-Krypto und ist er dann wieder an Bord. Und das passt ganz gut.
Ja. Ist das so eine Veränderung in den letzten 8 Jahren ist ja schon eine ganz schöne Zeit, sind irgendwie viele neue Frameworks gekommen, sind dadurch ein paar Probleme weggegangen. Ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt neue Probleme, aber haben sich zumindest einige dadurch erledigt, mehr oder weniger?
Es verlagert sich viel in den Browser, das ist erstaunlich. Also es ist tatsächlich so, dass jetzt mehr und mehr View- und Controller-Logik tatsächlich im Browser passiert und dass das Server eigentlich, zumindest bei neu gebauten Applikationen, wirklich nur noch irgendwelche JSON-Blobs zurückliefern oder XML-Blobs und eigentlich gar nicht mehr viel entgegennehmen. Das heißt, wir haben schon, würde ich sagen, wenn wir jetzt uns die letzten Projekte anschauen, in den letzten Monaten einen deutlichen Zuwachs bei den Projekten, die rein kleinseitig passieren. Oder wo der Server nur noch eine ganz kleine Rolle hat und im Prinzip nur noch Daten liefert. Was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, aber das sind halt auch einfach neue Challenges, die dabei rausfallen.
Aber was sind das dann für Sicherheitslücken? Also geht es dann auch noch um irgendwie SQL-Injections? Oder?
Die sehen wir natürlich auch noch und die sehen wir auch häufig, gerade bei älteren Applikationen oder bei großen, organisch gewachsenen Applikationen. Aber alles, was neu reinkommt, Browser-Apps und so weiter, da gibt es weder einen SQL-Server und demzufolge auch keine SQL-Injections.
Ja.
Und da ist halt einfach viel JavaScript und viel DOM-XSS und viel Injections von der Schicht.
Okay.
Und nicht mehr so viel, was man auf einem Server, der vielleicht sogar gar nicht mehr existiert, machen kann.
Ja. Aber irgendwohin persistieren sie ihre Daten und...
Du, das kommt ja auf die App an. Teilweise untereinander, teilweise dann auf dem Telefon, auf dem Device selber.
Okay,
Oder irgendwo ein Local Storage, was damit rum im Client ist.
Okay.
Da ist auf jeden Fall ein starker Zuwachs in die Richtung.
Das heißt, du meinst gerade weniger SQL-Systeme, diese ganze NoSQL-Daten machen, deckt ihr die dann auch mit ab?
Die decken wir auch ab. Es ist immer so ein gewisser Moment des Horrors, wenn wir realisieren, okay, wir müssen jetzt einen MongoDB testen, weil das ist einfach so.
Das ist so geil.
Ich meine, wir machen das und haben da lange mit gearbeitet, aber das macht nicht viel Freude.
Was sind denn da so für Sicherheitslücken, die man da hat, typischerweise?
Also bei Mongo ist ja diese eine Geschichte, dass wir da auch JavaScript ausführen können und dass selbst wenn wir Strings reinreichen, dass die implizit nochmal evaluiert werden. Wird ja auch, glaube ich, auch als Worst Practice quasi ausgezeichnet, dass man sagt, macht hier keinen $where Doppelpunkt in deinen String und lass da ja kein User-Input rein, weil das läuft eh nochmal in Eval und das Eval passiert auf dem Server und das ist nicht gut und das knallt.
Ach du Scheiße.
Das ist nicht so cool. Steht auch irgendwo in den Docs drin, also man findet das, wenn man sucht.
Okay.
Aber sobald dann tatsächlich ein String gebaut wird, in den dann auch schön escaped was reingeleitet wird, dann ist es halt egal, du kannst halt escapen, so viel du willst. Das bringt dann halt nichts mehr. Es ist halt so oder so ein Eval und ein Eval kommt man immer durch, gerade in JavaScript.
Okay.
Wie, mal so in so einem Detail abzutauchen, was macht man dann?
Was immer gut funktioniert, ist dieser Konstruktor-Konstruktor-Trick. Das ist ein ganz handlicher Trick, der auch bei beispielsweise AngularJS und bei anderen Frontend-Applikationen funktioniert, dass man einfach mal sagt, so nenn dich doch als User mal Konstruktor-Konstruktor und schau mal, was die Applikation damit macht. Weil üblicherweise, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass dann irgendwelche Properties im Framework oder in dem Controller-Code genutzt werden, auf die zugegriffen wird und du davon ausgehst, du hast ein Array und in dem Array sind vielleicht ein paar Objekte drin oder ein paar Strings und einer von denen wäre dann ein Username. Aber dein Username ist dann Konstruktor. Dann würde es ja heißen, dass du im Prinzip nicht auf das Element in dem Array Konstruktor zurückgreifst, sondern auf den eigentlichen Konstruktor des Arrays in JavaScript. Das heißt, du kriegst ein komplett artfremdes Objekt zurück. Anderer Trick wäre beispielsweise, du nennst dich mal Prototype oder du nennst dich underscore, underscore, proto, underscore, underscore und plötzlich kriegt die Runtime was sie überhaupt nicht erwartet und wenn es dann knallt, dann weißt du, du hast ein XSS.
Okay, geil.
Deswegen, ich heiß meistens Konstruktor oder Konstruktor.Konstruktor.
Auf allen möglichen Plattformen genau, und so. Das ist geil.
Okay,
abgefahren.
Erstmal drauf kommen und ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus, das war cool geantwortet. Dann dieser Punkt, dass man jetzt halt so ein String, wo man halt irgendwo User-Input dran beteiligt ist und den jetzt halt durchreichen muss, weil man eben jetzt seine Mongo-Query oder wie auch immer das funktioniert, weitergereicht wird. Also wie geht man denn dann davor, wenn man weiß, okay, das wird irgendwo evaluiert, aber ich muss User-Input reingeben, weil der User soll irgendwas suchen oder keine Ahnung, wie...
Ja, dann würdest du ja beispielsweise kein String reinreichen, sondern eine tatsächliche Methode als Callback definieren. Du würdest halt nicht sagen $where und dann String, sondern du würdest sagen $where und dann Function und dann entsprechenden Callback implementieren, wo dann bestimmte Sachen schon hardcodiert sind. Aber das geht halt auch nicht immer. Von daher, man sieht halt immer noch Strings. Und wenn es soweit ist, dass man tatsächlich Strings sieht.
Also wenn man jetzt um Escaping nicht rumkommt, da gibt es ja noch so ein paar andere Sachen, die man mit User-Input machen kann.
Na, du kannst ja validieren. Du kannst ja beispielsweise sagen, okay, das muss ein Datum sein oder das muss eine Zahl sein. Aber wenn da jetzt 1, Punkt, Punkt, Konstruktor, Punkt, Konstruktor, Klammer auf, Alert, 1, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu steht, dann weißt du schon, dass was fishy ist.
Und das,
die Validierung hält dich dann üblicherweise meistens davon ab. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommst du damit halt durch.
Okay. Gut, das ist natürlich relativ einfach, wenn du halt so stark strukturierte Daten hast, ne? Du hast irgendwie ein Datum oder so, du weißt halt, wie ein Datum aussieht.
über E-Mail-Adressen wird es wahrscheinlich schon schwierig. Aber was ist, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du suchst halt nach irgendeinem Freitext-Ding? Also wie,
dann wird es schwer.
Also validieren ist ja dann schon nicht mehr, ne? Also,
du kannst beispielsweise dann anfangen, auf bestimmte Characters zu filtern. Du kannst halt sagen, hey, wenn da irgendwie ein Single-Quote drin ist, dann muss ich das und das machen. Oder wenn da irgendwie ein Komma drin ist, muss ich das und das machen.
Ja, dann das dann zu
escapen
oder okay. zu ja. sanitizen oder was auch immer man dann...
Ja. Auch da interessant wiederum dieser JavaScript-Kontext, weil üblicherweise sagst du ja, aha, wenn ich meine Strings sanitizen will, dann gucke ich halt, dass da keine Quotes drin auftauchen. Seien es Single-Quotes oder Double-Quotes. Okay. Und dann überlegst du dir, okay, kann ich irgendwie immer noch Payload bauen, wenn ich die nicht verwende? Und Konstruktor bringt dich da wieder weiter, weil dann sagt er beispielsweise 1, Punkt, Punkt, Konstruktor, Punkt, Konstruktor, Klammer auf, und dann baust du halt ein regex-Objekt in JavaScript, sagst also Slash. Dann hast du den Inhalt dessen, was du ausführen willst, dann wieder ein Slash und dann sagst du Punkt, Source. Und dann machst du Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu, und dann hast du halt die ganze Single-Quote, Double-Quote-Geschichte umgangen, hast trotzdem dein Payload. Das heißt, du musst dann eigentlich nur sagen, eigentlich will ich auch den Slash nicht drin haben und so weiter und so fort. Und dann
wird's haarig. Wie kommt man jetzt von 1 Punkt Punkt Konstruktor auf einen Regex?
Naja, 1 Punkt Punkt Konstruktor gibt dir ja Number. Und 1 Punkt Punkt Konstruktor Konstruktor gibt dir Function. Weil Function ist der Konstruktor von Number. Und Function ist wiederum im Prinzip das E-Wahl. Okay. Und in Dash musst du einen String reinschmeißen. Und diesen String kriegst du aus dem Regex.source. Weil es gibt ja quasi den String-Inhalt der regulären des Regex, den du reingießt. Okay. Also Slash irgendwas, Slash.source gibt dir wiederum String.
Also das sind
dann bist du am Ziel.
Auf jeden Fall schon so ein paar Ecken, die man dann nehmen muss.
Ja,
da lernt man ganz schön, um die Ecke zu denken, oder? Also,
ja.
Okay, aufgefahren.
Krasse Scheiße.
Ich musste gerade echt denken, so was, ist das ein neues Regex-Literal, was ich nicht kenne? Aber das ist...
Kannst du sogar im Browser probieren, das funktioniert ja auch im Browser. Das ist ja genau die gleiche JavaScript-Engine.
Ja.
V8 oder was auch immer dann läuft.
Ja, das ist echt abgefahren.
Allerdings. Ja. Einfach mal underscore, underscore, proto, underscore, underscore nennen und gucken, was passiert. Und wenn es dann
irgendwie Exceptions
hagelt, dann weißt du, dass da was
faul ist. Ich muss mal mit Twitter, bei Twitter mal mit ein paar Accounts anmelden.
Aber ich glaube, die sind alle schon weg.
Ja, wenn sie funktionieren in irgendeiner Form, sind sie dann schon weg, ja. Bezüglich Sanitizing, also da gibt es ja, also was, also kannst du das mal so beschreiben, was das ist? Oder wie, weil.
Ja, es kommt drauf an. Also es kommt wirklich auf den Kontext an. Sanitizing heißt ja im Wesentlichen, du schmeißt irgendwas raus oder bringst irgendwas in eine andere Repräsentation, die in dem jeweiligen Kontext harmlos ist. So, du wandelst bestimmte Sonderzeichen in Entities um. Ist ja eigentlich auch ein gewisses Sanitizing. Du machst was schädlich wäre, harmlos.
Okay.
Oder du nimmst bestimmte Zeichen, die escaped werden müssen. So, du kannst kein Single Quote nehmen, weil du brichst aus dem Query aus, also machst du einen Backslash davor und hast du Escaping, was technisch auch ein Sanitizing ist. Oder du filterst. Du nimmst beispielsweise einen HTML-String und schmeißt ihn in irgendeine Filterbibliothek rein und dann kommt dann ein anderer HTML-String raus, der bestimmte Sachen nicht mehr enthält. Ist auch Sanitization. Aber wieder in einem komplett anderen Kontext. Oder du überlegst, du hast DOM-XSS und der Angriff käme über Location Hash oder sowas rein. Und dann musst du halt da wiederum bestimmte Zeichen rausschmeißen. Und dann sagen, hey, wenn sich Location Hash ändert und dann da Zeichen drin sind, die schädlich sind, dann muss ich die erst rausnehmen, bevor ich das tatsächlich an die Business-Logik weiterreiche in der Applikation.
Also da gibt es ja so prinzipiell, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ne, du hast halt irgendwie einen User, der kann halt irgendwie, gibt irgendwie Content an, der meinetwegen auch von anderen, keine Ahnung, Kommentarfeld oder auf dem Blog, um das mal ein bisschen konkreter zu machen. Da gibt's ja, wenn ich das so richtig überblicke, ja so verschiedene Stellen, wo man das auch machen kann. Ne? Also ich habe mich mit Leuten unterhalten, die sagen halt, alles, was reinkommen wird, wird halt durch mein Sanitizing durchgeschmissen und dann in die Datenbank gespeichert. Und andere sagen halt, das ist, du kannst das sowieso vorher nicht alles filtern. Ich filtere das, nachdem ich das aus der Datenbank rausgeholt habe. Und noch andere sagen, wir machen halt ein bisschen vorher und ein bisschen hinterher, was so... Wo kannst du das mal so durchgehen, was da.
Es gibt keine Faustregel, die man immer anwenden kann, aber so eine Regel, von der man ausgehen kann, dass sie meistens, und ich das bewusst meistens hält, ist halt escape deinen Input und encode deinen Output. Das heißt, du hast keinen Trash in der Datenbank, also du hast keinen Müll in der Datenbank, der halt irgendwie kaputt encodiert ist. Und du hast halt nichts, was bei der Ausgabe dann für Cross-Site-Scripting oder so sorgt. Aber das ist natürlich auch wieder für ein ganz simples Modell gedacht und soll einfach nur verdeutlichen, hey, manche Sachen gehen rein. Und dann musst du dieses machen und manche Sachen kommen wieder raus und dann musst du was anderes
machen. Ich meine,
du hast halt immer die Frage Kontext.
Du musst ja auf beiden Seiten arbeiten. Ne? Also
genau.
Du willst natürlich verhindern, dass er halt mit einer Injection da deine Datenbank ownt. Aber auf der anderen Seite willst du natürlich auch, du entwickelst ja auch neue neues Escaping. Ne? Also du merkst jetzt, okay, ich muss das jetzt auch noch anders escapen. Das bringt natürlich nichts, wenn du das halt schon in die Datenbank geschrieben hast. Dann muss natürlich alles migrieren und so. Ne? Aber irgendwie da so mehrstufig das halt zu machen, ne? So das eine, was halt reinkommt, so okay, das muss halt für die Datenbank safe sein. Und das, was halt rausgeht, das muss ich halt absichern gegenüber dem, ja, wie das dann halt gerendert wird oder...
Genau, du brauchst halt im Wesentlichen zwei Informationen. Wenn du sanitizen willst, du brauchst einmal die Informationen, die du sanitizen willst, und dann brauchst du die Informationen, um welchen Kontext es sich handelt. Und nur dann kannst du es erfolgreich lösen.
Weil Kontext wäre dann, das geht in die Datenbank, oder?
Kontext wäre, es landet in einem href-Attribut von einem Link. Oder es landet zwischen zwei Elementen. Oder es landet in einem Stylesheet. Oder es landet in einem JavaScript. Oder es landet in einer Flash-War. Oder es landet hier, oder es landet da und so weiter. Das wäre im Prinzip der Kontext. Und dann musst du abhängig vom Kontext entscheiden, was du machst, und hoffen, dass es das Richtige ist.
Okay. Oh Gott. Puh. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich nicht irgendwo Sicherheitslücken eingebaut habe.
Ich würde behaupten, jeder hat Sicherheitslücken eingebaut, so langsam. Völlig unfreiwillig. Okay. Nochmal zu dieser Frontend-Security. Ich kann mir noch nicht so richtig was darunter vorstellen, wenn ich so eine Single-Page-App habe, was ich da so machen kann. Was sind da so Exploits, die man typischerweise findet oder die da typischerweise angewendet werden?
So eine Geschichte ist, die überraschend gut funktioniert, ist, die Template-Expressions zu exploiten. Also wenn du die Möglichkeit hast, das, was von einem Server oder von welcher Inhaltsquelle auch immer zurückkommt, zu beeinflussen und da einfach deine eigenen Expressions zu schreiben. AngularJS beispielsweise, mittlerweile geht es nicht mehr, weil sie es gepatcht haben noch in unserem Report, die haben es ja erlaubt, dass du sagst, du hast ein Div und du gibst dem Div eine Class mit und sagst beispielsweise ng-up. Oder gibst ihm einfach ein Attribut mit und sagst dann ng-up. Und dann ist es halt eine Angular-Applikation. Das heißt, dass alles, was in dem Div drin ist, als Content, Attribut oder was auch immer, kann potenziell als Templating-Expression ausgeführt werden. Templating-Expressions wiederum in AngularJS werden eingeleitet mit dem Doppelschnurrbart, also mit Double Mustache.
Ja.
Und wenn du erstmal da drin bist und wenn du so eine Double Mustache injizieren kannst, dann kannst du Template-Expressions ausführen. Jetzt sagt das Framework, Template-Expressions sind ja eigentlich ganz cool und du kannst dich nur in dem Scope bewegen, den wir dir geben. Und selbst wenn deine Injection ist, bist du eigentlich relativ safe, weil du bist halt in unserem limitierten Scope. Aber dann machst du dir beispielsweise wieder die JavaScript-Features zunutze und nutzt wiederum Konstruktor. Weil dann sagt das Scope-Objekt, hey, ich kriege da eine Expression rein, ich pass die mal. Der erste Bestandteil ist Konstruktor. Oh, habe ich, ist aber nativ. Und der zweite Bestandteil ist auch Konstruktor. Oh, habe ich, ist aber auch nativ. Und schwupp, bist du beim Function-Konstruktor. Und der letzte Part, der reingereicht wird, ist dann String und der wird evaluiert. Das wäre so ein ganz, ganz klassisches Beispiel.
Okay.
Das so das,
und dann hat man quasi die GUI, wie sie da ist, umgangen und kann tun, was man möchte.
Ja. Es war ganz interessant, einer von den kleinsten Payloads, die wir für AngularJS gebaut haben, war tatsächlich das, ein Div, ng-up und da drin Schnurrbart auf, Konstruktor, Euler 1 mit den doppelten Klammern, Schnurrbart zu, Div geht zu. Und das war dann intern so kaputt, dass es tatsächlich zwei Alerts gegeben hat, nicht nur einen. Ich weiß nicht, wo der zweite herkommt, so ein Backup-Alert, aber es gab dann zwei.
Geil. Das war schon so eine Stelle im Code, das sollte niemals passieren. Ja. Falls das doch passiert, machen wir einen Alert.
Es war dann auch so eine Situation, okay, ich finde es schön, dass es einen gibt, aber ich habe keinen Bock zu debuggen, warum der zweite ist. Von daher, ja, wir schreiben euch einfach einen Bug-Report.
Ja, was ist nicht in Ordnung?
Das findet ihr schon raus, ja, wo der zweite herkommt.
Gibt es irgendwie so eine, also gut, so Templates als neue Quelle, aber gibt es irgendwie so eine neue Kategorie von Angriffen oder so von neuen Grundproblemen, die durch diese Single-Page-Apps entstehen? Oder ist das einfach nur komplexer JavaScript-Code, der ist einfach nur mehr... Also wo einfach nur mehr Code im Client ist und das deswegen die Fläche vergrößert wird.
Na, also im Prinzip ist es die gleiche Schlacht, aber auf einem anderen Schlachtfeld, weil du hast früher den Server und der Server hat Daten gekriegt, hat die gefiltert und zurückgegeben und den Browser gegeben und alles war in Ordnung. Aber das passiert heute alles im Browser. Also im Prinzip ist der Browser der neue Sync. Also halt alle die Sachen, die du injizierst, landen auch direkt im Browser, weil es gar kein Server mehr da ist, der das Ganze kontrolliert und filtert und so weiter. Das heißt, du musst dich als jemand, der seine App verteidigen will, an die Gegebenheiten des Browsers anpassen, nicht mehr an die Gegebenheiten des Servers. Und das ist natürlich neu. Weil im Browser hast du kein Strip-Tags oder kein HTML-Entities oder sowas in der Art. Das gibt es da schlicht und einfach nicht.
Okay, selber bauen oder?
Selber bauen, was meistens gut geht, aber dann für uns. Oder halt einfach schauen, dass du halt eine Library findest, die das für dich entsprechend kontextsensitiv handelt.
Aber das bedeutet ja schon, dass die Fläche größer geworden ist, oder? Weil wenn du das halt vorher auf dem Server gemacht hast, dann hast du ja deine relativ definierte Umgebung. Du weißt ja, du kennst ja deinen Kontext, in dem du dich bewegst, du kennst ja deine Sprache und dein Framework. Heißt natürlich nicht, dass man da keine Fehler macht, aber es ist wenigstens eine sehr bekannte Umgebung im Vergleich zu dem Browser, wo du jetzt da von erstmal, keine Ahnung, zig Hersteller plus keine Ahnung, wie viele Versionen zurück da potenziell User vorbeikommen. Ist das nicht so eine, ist das nicht eine deutlich größere Fläche, die es zu beachten gilt?
Im Prinzip hast du recht, wobei ich größer ein bisschen schwierig finde, weil es halt so quantitativ ist von der Begrifflichkeit her. Es ist anders und es ist komplexer. Ich weiß nicht, ob es größer ist, aber es ist zumindest komplexer und du musst mehr Dinge über den Browser wissen, als du zuvor wissen musstest. Weil zuvor wusstest du halt, okay, ich schicke den Markup und der rendert das dann. The end. Jetzt musst du wissen, wie verhält er sich in genau der spezifischen Situation, in genau der spezifischen Version, wenn er dieses und jenes DOM-Objekt kriegt. Was passiert denn intern? Wo landet das dann? Ändert sich was? Wird was Neues angelegt oder wird was Existierendes überschrieben? Oder sind wir plötzlich in einem Kontext, wo wir mit den nativen JavaScript-Methoden und Objekten hantieren können und so weiter und so fort. Also es ist vielleicht nicht größer von der Oberfläche her, aber komplexer, wenn du erstmal drin bist, beziehungsweise wenn du damit arbeiten musst.
Okay.
Ja, und Browser ändern sich auch täglich. Ich meine, Server waren nicht immer ein Target, was halt sich so schnell bewegt hat wie der Browser. Browser ist halt ein moving Target.
Ja, du weißt heutzutage gar nicht mehr, ob du jetzt schon wieder eine neue Chrome-Version bekommen hast. Genau. Oder es ist ja auch nicht mehr wirklich sichtbar, was da passiert.
Früher war alles besser.
Aber es ist ja genau, früher waren nur noch die Browser noch ein bisschen sicherer, einfacher.
Einfacher.
Nee, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension als jetzt aus, sag ich jetzt mal, unserer Entwicklersicht, weil, ne, wenn du jetzt den Kunden fragst, so, welchen Browser targetet ihr denn? Also welchen gibt ihr so quasi First-Class-Support? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, weil der Scope ist ja wahrscheinlich noch viel, viel größer, weil du sagst, du gibst nicht mehr 100% Support für die 10% der User, die jetzt mit einem, keine Ahnung, i6 vorbeikommen oder so, aber potenziell gibt es da ja genauso Risiken, ist so diese Security-Anforderung nochmal eine Ecke weiter,
kann ich mir zumindest
vorstellen.
Wenn der Klient sagt, okay, unsere App, die läuft beispielsweise nur als Chrome-Packaged-App, dann machen wir natürlich Frown-Faces, weil dann ist unsere Oberfläche, auf der wir uns austoben können, stark limitiert. Klar kann man immer noch viel machen, aber da geht halt nicht mehr so ganz viel. Wenn der Kunde hingegen sagt, okay, ja, ist schon eine Webseite und kann auch Firefox und sollte auch IE11 und IE10 können, das ist natürlich, yay, IE10, awesome, weil da haben wir wiederum ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Und von daher stimmt es eigentlich schon, wenn du sagst, die Oberfläche wird größer.
Weil ne, du sagst halt, okay,
auch quantitativ,
du supportest halt irgendwie ab IE9 und dann kommt jetzt halt jemand davor vorbei, so, dann ist halt dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass, okay, du willst jetzt nicht so First-Class-Support für den bieten, ne? Du willst deine ganze App nicht irgendwie, dass das die Energie reinstecken, aber vielleicht willst du ja trotzdem nicht, dass halt jemand in Grund und Boden exploitet wird, genau. Weil er halt irgendwie mit einem etwas zu alten Browser vorbeigekommen
ist. Genau, wenn du die Information kriegst, dass das ältere IEs mit dem Scope sind, also 9, 8 oder auch teilweise 10, dann sitzt man schon wie die 7 Zwerge am Tisch und trommelt Messer und Gabel vor, das Essen, weil da kommt
okay. Was. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, in welchen Kreisen du dich da bewegst, aber ich könnte mir gerade so in diesem Corporate Enterprise Umfeld vorstellen, dass das sogar noch schlimmer sein kann, oder? Also dass sie dann sogar also auf noch ältere Versionen
AngularJS IE6. Angular VBS, genau.
Also das ist ja das muss ja noch schlimmer sein.
Ja, das stimmt. Die abenteuerlichste Geschichte war, als ich für ein Jahr in den UK war und mir da ein Firmenkonto machen wollte und dann in die Bank gelaufen bin und dann ins Büro geholt worden bin, um mit der Dame dann da quasi dieses Konto aufzumachen. Und die sagte dann so, okay, ich brauche dann mal von Ihnen irgendwie eine Möglichkeit, um zu erkennen, dass Sie wirklich eine Firma sind, weil Sie sind eine deutsche Firma und nicht hier registriert. Also war ich dann im Verlauf auch irgendwann. Üblicherweise gucken wir uns dann die Homepage an, das zeigen sie auch mal ihre Homepage. Und ich so, die ist recht minimal, aber können sie gerne tun. Und dann machte sie ein IE6 auf und das war im Jahr 2012. Und fragte dann so, was ist die URL? Und man ist halt in der Bank und sie ist in einem Bankintranet und sie öffnet den IE6 und fragt den Kunden nach einer URL, die sie eintippen soll.
Dann musst du doch eigentlich sagen, ja danke, ich gehe
weiter. Ja, ich bin auch tatsächlich gegangen. Das war halt einfach, das geht halt einfach nicht.
So da konnte der Mario nicht drüber hinwegsehen. Das war so, raus.
Mein Geld? Nee.
Ja, aber das ist halt, also ich meine, wir lachen, aber ich glaube, das ist, gut, vielleicht ist es mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, aber ich glaube, das gibt es immer noch. Also die halt einfach so eine Migrationsangst haben oder beziehungsweise, dass halt einfach so einen riesen Impact halt auf alles Mögliche hat, weil es Myriaden von Intranet-Anwendungen gibt, die halt mit irgendwie ActiveX und nur IE und integriert irgendwie nur daherkommen.
Ja, das war sehr strategisch gedacht, sowas zu tun.
Also dann, da bist du ja, also die sind halt einfach ja darauf angewiesen, ne? Und dann halt solche, so einen Aufwand dann zu treiben, du hast einen separaten Rechner für Internet und einen anderen Rechner für Intranet, das ist halt ja auch völlig unpraktikabel.
Mein Rückfall kann man natürlich sagen, dass es einfach eine extrem schlechte strategische Entscheidung ist, auf ein proprietäres Produkt zu setzen und sagen, so, wir setzen auf das ActiveX-Pferd, weil das führt uns in den Sonnenuntergang.
Ja gut, aber ich meine, also, yeah, sure. Aber da bist du ja teilweise auch gar nicht drum rumgekommen, ne? Also dieses,
teilweise nicht.
Wie hieß denn dieses Outlook Web Access oder so? Ja, das war doch auch irgendwie ganz lange irgendwie so mit, also auf ActiveX basieren. Das ist ja auch nur
Sachen. Ja, das war ja auch der Grund dafür, dass die Browser damals auch so aus sich rausgegangen sind, weil sie eben das für Outlook.com implementieren wollten. IE4 und IE5.5 ist ja quasi so mächtig geworden und mit solchen vielen Features angereichert worden wegen Outlook.com. Mhm. Ajax, also XML-HTTP-Requests, gibt es nur deswegen. Das war der Grund. Deswegen ist Ajax gebaut worden. Ja, hat ja auch für Jahre keiner mitgekriegt, bis dann irgendjemand auf die Idee kam, Mensch, wir können Seitenanhalte ändern, ohne die Seite neu zu laden. Awesome.
Wie geil ist das denn? Ja. DHTML jetzt noch anders.
Genau. Noch spritziger.
Ja. Genau. Nee, ich musste meine Zeit lang tatsächlich mit Outlook und Outlook Web Access arbeiten. Das war aber, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange so wirklich ohne ActiveX, oder? Ich weiß es. Wobei, nee, es ist auch schon Jahre her.
Keine Ahnung.
Das ist auch schon, dass ich, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, das ist wirklich schon ewig her. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es halt immer noch Unternehmen gibt, die halt da drauf hängen bleiben. Klar. Das muss ja dann eine Goldgrube sein fürs Pentesting. Klar,
das stimmt.
Wobei, passiert da eigentlich noch irgendwas? Also,
ich kann natürlich nicht über Details sprechen, aber es gibt durchaus noch Kunden, die auf den alten Dingern sitzen müssen, weil eine Entscheidung von oben das einfach festlegt.
Und
das ist ja meistens auch eine Kostenentscheidung.
Die sind dann groß genug, dass sie dann Source haben von Microsoft und selber patchen können? Oder wie passiert das dann?
Also ich glaube, die XP-Geschichte ist ja dadurch nochmal verzögert worden, dass einfach gesagt wurde, okay, wir geben euch noch weiter
Support. Haben sie jetzt nochmal verlängert oder ist das jetzt durch?
Ja, der IE6 ist da auch letzt eingestellt worden, hat einer einen Exploit veröffentlicht, dann haben sie nochmal gepatcht.
Ja, gut, wenn ich jetzt interne Migration mache von IE6 auf IE8, ja, das ist jetzt
von Pest zu Cholera, ja.
Genau.
Okay. Ja, nee, ich hatte mich da mal mit irgendjemandem drüber unterhalten, dass wenn du halt genügend Geld hinlegst, halt auch von Microsoft auch Sourcen bekommst und dann das entsprechende Team noch betreibst, dass dann diese Sourcen halt auch pflegen kann und wo du dann quasi dann irgendwelche solche Speziallizenzen erwirbst und
mag sein, das weiß ich nicht.
Deine eigenen, also.
Wenn man sich dann vorstellt, das ist günstiger als umzustellen,
ja. Weißt du? Das ist schon Wahnsinn, ne?
Schon also, übel.
Ja.
Okay, aber Web, Security da im Browser. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zur Konferenz vom Anfang.
Ach ja.
Das war ja dann wahrscheinlich auch Thema von deinem Talk und magst du da vielleicht noch was zu erzählen?
Im Dom hört dich keiner schreien.
Ja. Genau.
Genau, das ging im Wesentlichen darum, wie ist das DOM entstanden und wo kommt es her, wer hat es zuerst gebaut, wann sind die ersten Standards aufgetaucht, wer hat sich dran gehalten, wer nicht und warum und so weiter und so fort, um halt zu verstehen, dass das Ding doch schon ziemlich alt ist und dass wir jetzt im Jahr 2014 sind und dass wir immer noch mit Problemen hantieren müssen, die eigentlich aus 95 kommen. Und dann einige konkrete Probleme aufgezeigt, eins davon nennt sich DOM Clobbering. Was im Prinzip
Clobbering.
Ah, ja. Okay. Was im Prinzip ermöglicht, mit statischem HTML dafür zu sorgen, dass bestimmte Werte im DOM, bestimmte Variablen, Funktionen und so weiter neu angelegt, überschrieben oder beeinflusst werden. Es gibt ein schönes Beispiel. Man arbeitet ja gerne mit Document GetElement by ID. Und wenn ich beispielsweise auf der Seite, wo ich die Funktion nutze oder die Methode nutze, ein bisschen Markup habe, das ein Image-Tag im Wesentlichen ist. Also ich habe quasi Image und dann sage ich Source und zeige ich das irgendwo hin, ob das jetzt gültig ist oder nicht, also Source equals X. Und dann sage ich Name gleich GetElementById und dann mache ich das Bild wieder zu. Und dann will ich Document GetElementById nutzen, kann ich aber nicht mehr, weil der Browser es überschrieben hat und aus der Methode plötzlich ein Bild wurde, weil jetzt referenziert es auf das Bild. Es wird also im Document Scope, wird die Methode überschrieben durch das Bild. Das heißt, sobald ich die Methode nutzen will, mit Klammer und so weiter und aufrufen will, sagt der Browser, nee, das ist keine Funktion, das ist ein Bild. Und man sagt dann so, was? Aber es ist halt so. Und das funktioniert auch auf modernen Browsern noch, also im neuesten Firefox, im neuesten Chrome. Und das muss sogar funktionieren, weil es auf eine gewisse Art und Weise im Standard so drin steht.
Okay. Ja.
Broken
by Design. Auf der Basis kann man natürlich schöne Sachen finden und kann natürlich Applikationen, die sehr gut gehärtet sind und die sehr sicher gebaut sind, immer noch knacken, weil man
Sie sich an den Standard halten, genau. Also weil die sie auf Browsern laufen, die sich an den Standard halten. Genau. Und
weil die Business-Logik plötzlich Informationen und Objekte kriegt, die sie gar nicht erwartet. Und dann kollabiert oder eine Exception schmeißt und so weiter. Und da gibt es einen schönen Trick. Den kann man nehmen, wenn es tatsächlich um Strings geht, die gehandelt werden. Lass mich
raten, Konstruktor, Punkt, Konstruktor. Nee,
diesmal nicht. Diesmal ist es ganz anders. Das ist eine ganz interessante Geschichte mit Links. Wenn ich diesen Image-Trick mache und sage Image Source X Name GetElement by ID, dann überschreibe ich eine Methode mit einem HTML-Konstruktor, nämlich mit einem HTML-Image-Konstruktor. Und das gibt mir halt nicht viel. Überschreibe ich eine Funktion mit einem Objekt, Funktion möchte ich ausführen, Objekte nicht. Von daher bringt einen das meistens dazu, dass man Denial of Service hat. Aber wenn es um Strings geht, kann man was Interessantes mit Links machen. Man kann beispielsweise sagen, ich habe einen Link und sage ahrefevil.com und gebe dem eine ID und die ID ist meinetwegen X. Und dann mache ich das Ding zu. Und dann später rufe ich dann im JavaScript einfach mal Alert X auf. Normalerweise würde das Ding sagen, ist undefined, weil ich habe X nirgendwo angelegt. In dem konkreten Fall ist aber X plötzlich der Link. Und ich habe die ID, die ist X, und dann wird automatisch im DOM eine Variable angelegt, beziehungsweise eine Referenz erzeugt. Und die ist dann dieser Link. Und jetzt wird es nochmal speziell. Wenn ich Link direkt im DOM hole, dann kriege ich nicht das HTML-Anchor-Objekt zurück, sondern ich kriege das href-Attribut zurück. Das heißt, ich kriege einen String zurück und kein Objekt. Und Strings sind awesome. Und
da kannst du da reinschreiben,
okay, genau.
Wo du lustig bist.
Ja. Genau, exakt.
Das ist echt, okay. Vielleicht müssen wir das nochmal abgrenzen. Also DOM hat sicherlich schon jeder gehört, aber wo fängt das an? Wo hört das auf? Also was ist der DOM?
Ja, ist halt eine API. Das ist eine API zwischen dem Dokument und zwischen einer beliebig wählbaren Scripting Language. Kann Visual Basic Script sein oder JavaScript oder ActionScript oder Acrobat Script. Wo auch immer du gerade bist, was auch immer gerade dein Dokument ist.
Also hat halt nichts mit dem Parsing oder irgendwas zu tun, sondern du hast das Dokument, was nicht unbedingt der Source sein muss und genau. Dann eine definierte API gegenüber deiner, dieser Skriptsprache.
Okay. Genau. Und das DOM hat ja zum Ziel, eine gewisse Feature-Parität bereitzustellen. Also du willst ja so viele Objekt- und Dokumenteigenschaften wie möglich über das DOM abbilden können. Naja, fast immer. Manche Sachen willst du niemals abbilden können, die dürfen auch gar nicht abgebildet werden. Vielleicht erinnert euch an die Geschichte mit dem CSS-History-Stealing, wo jemand rausgefunden hat, dass besuchte Links sind
einfärben,
und nicht besuchte Links sind blau. Und dann lese ich doch einfach mal per DOM die Farbe von dem Link aus und dann weiß ich, wo der User war.
Da gab es auch im Kongress einen schönen Talk mit so einer Slide, wo die ganzen Pornoseiten aufgelistet waren und du dann schön sehen konntest, wo man dann schon war und wo man halt noch nicht gelesen
ist. Genau, und der Angreifer dann so,
ups.
Und das ist so eins von den Bereichen im DOM, wo halt gesagt wird, okay, wir machen das bewusst zu. Hier können wir keine Feature-Parität haben. Diese Informationen wollen wir nicht leaken, weil das wäre dann wiederum eine Sicherheitslücke. Von daher, bestimmte Informationen werden bereitgestellt über das Dokument, können beeinflusst werden, bestimmte andere Informationen aber dann wiederum nicht. Und die Visited-Farbe, beziehungsweise die Farbe des Links, der visited ist, die darf natürlich nicht leaken. Da gab es ja diese Geschichte mit Window Get Computed Style.
Also die kannst du jetzt die Visited kannst, also du kannst ja immer noch beeinflussen.
Klar, aber nur ganz limitiert. Du kannst nur ganz bestimmte Properties drauflegen. Du kannst eine Background-Farbe wählen, du kannst auch eine Farbe wählen, aber du kannst kein Background-Bild mehr nehmen, weil das würde ja über HTTP leaken, dass du da
warst. Wenn du da warst,
ja. Du kannst auch kein Padding drauflegen, weil das Padding würde ja die Dimension des Links ändern und andere Dokumente irgendwo anders hinschieben. Das heißt, die Seite würde sich verändern, es würden Scrollbars entstehen und du hättest eine Leakage über das Padding oder über die Margin oder über die Border. Du kannst keine Border auf einen Visited legen, das geht nicht. Es sei denn, sie ist vorher eh schon da und du änderst nur die Farbe.
Okay, da muss man sich wahrscheinlich auch ein paar Tage Gedanken zu machen, und da auch ein bisschen Research tatsächlich machen, was welche Vektoren wären denn denkbar, die dazu führen, dass man halt umgebende Elemente durch Verschiebung feststellen, dass da ist ja links von mir ein Link und ich wurde jetzt nach da gerückt, also ist der jetzt besucht gewesen.
Genau, und das ist ein Seitenkanal. Das ist im Prinzip, die Information wird nicht direkt preisgegeben, aber über die Manipulation von anderen Umgebungsfaktoren entsteht ein Seitenkanal und darüber kann der Angreifer auslesen, dass der Link tatsächlich besucht war. Und deswegen dürfen besuchte Links kein Padding haben. Ja. Sei denn, sie haben es eh schon. Okay, aber man darf nicht extra Padding drauflegen, wenn der nicht besuchte Link
das
nicht
also hat. Klar, wo du das jetzt so sagst, ist das halt eigentlich völlig naheliegend. Ne?
Ja, da muss man halt erstmal verstanden haben, wie das funktioniert.
Ja. Was dann wiederum ganz interessant war.
Das ist jetzt gefixt, ne? Also das ist jetzt, oder wie ist da der Status?
Der
ist jetzt safe, Haken dran, ja.
Ich sag jetzt einfach mal vielleicht.
Okay.
Wir haben ja dieses schöne Ding mit SVG. Und SVG im Browser hat ja auch CSS und hat ja ganz eigene Properties und ganz eigene Werte und so weiter. Statt Farben gibt's Colors, Doors und was nicht alles. Und du hast andere Properties, die du auf Elemente legen kannst und die sich auch anders auswirken. Möglicherweise wurden da Sachen vergessen. Aber da kann ich jetzt beim besten Willen natürlich nicht drüber
sprechen. Genau, stay tuned.
Genau.
Krass, ja. Ja, ich könnte mir gut, also ich lese auch in letzter Zeit immer mehr so über diese, also über SVG als neuen Einfallsvektor in die Browser, weil das halt nochmal so eine ganz neue Komplexitätsdimension irgendwie aufmacht, stimmt, ja, in dem ganzen.
Eigenes DOM, eigene Elemente.
Also es ist ja nicht nur ein eigener DOM, sondern also du kommst ja schon von dem SVG in den anderen DOM.
Genau, aber es ist immer noch ein eigenes individuelles DOM. Aber die können natürlich miteinander sprechen. Ja. Aber das macht es natürlich auch unheimlich hart, damit zu arbeiten. Ich kann mich an diesen einen wunderschönen Angriff erinnern von Paul Stone, der darauf basiert, dass du SVG-Filter nicht nur auf SVGs anwenden kannst, sondern auch auf HTML-Elemente.
SVG-Filter sind was?
Im Prinzip kannst du auf SVG-Elemente kannst du Filter legen. Die sind damit FE geprefixed und die können dann beispielsweise Blurring machen.
Ach so,
oder
okay.
Color Matrix und solche Geschichten. Halt einfach die Optik des Elements ändern. Und du kannst sie halt beliebig schachteln und kannst halt sagen, so, ich nehme jetzt mal einfach 5 Filter und lege die auf ein HTML-Element. Und dann machen die was. Und das kostet halt Computing-Time oder GPU-Time. Und dann sage ich halt, okay, dann nehme ich halt einfach mal 5000 Elemente, 5000 Filter und lege die auf ein Element. Und das kostet halt ein bisschen mehr Zeit.
Also auch ein DOS im Prinzip.
Nee, noch viel schöner. Über Domänengrenzen hinweg Buchstaben lesen. Das war richtig nett. Was der Angriff war im Prinzip, du hast eine HTML-Seite. Ja. Und die HTML-Seite hat einen Iframe gehabt. Und der Iframe hat auf die Victim-Seite gezeigt. Aber ist über CSS-Clipping und über Dimensionen so klein gemacht worden, dass von der Victim-Seite nur ein Buchstabe sichtbar war. Beispielsweise das A. Oder sagen wir, starten wir mal klein, ein I. Und du konntest in dem Iframe dann tatsächlich nur das I sehen, von der Information, die du haben wolltest, nur das erste Zeichen. Und wenn du auf diesen Iframe jetzt SVG-Filter legst, und zwar ganz, 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 ganz viele, dann geht die Rechenzeit, um alle diese Filter auf dieses I anzuwenden, natürlich hoch. Aber nicht so sehr hoch, weil das I ist simpel und nicht so komplex. Aber es geht mehr hoch als beispielsweise für kein Zeichen, weil wenn du nur eine weiße Fläche hast und da einfach ganz viele Filter drauflegst, dann kostet das fast gar keine Rechenzeit, weil gibt ja nichts zu berechnen. Ist ja nur Blurfilter auf weiß.
Okay. Whatever.
Sobald du aber einen Blurfilter in 5000-facher Ausführung auf das I legst, muss der Browser ja ganz oft blurren und das kostet halt Zeit und die kannst du messen. Und dann legst du das Ganze beispielsweise auf ein E und das E ist ein bisschen komplexer als das I. Das heißt, es kostet noch mehr Zeit. Und dann legst du das Ganze auf ein A und das A ist noch komplexer als das E. Das kostet also noch mehr Zeit. Und der Angriff hat im Prinzip herausgefunden, welche Differenzen existieren, wenn du einen beliebig komplexen Filter auf einen geklippten Buchstaben in einem Iframe legst und hat die Zeiten extrahiert und daraus abgeleitet, welches Zeichen es war.
Okay.
Von der Seite, die Filter ausspielt. Und das war im Prinzip Leakage von einzelnen Zeichen über Domänengrenzen hinweg und universell einsetzbarer Angriff. Und das war richtig schön.
Und es ist auch gefixt jetzt, ja?
Nee, ist nicht gefixt. Der einzige Fix ist, dass du beispielsweise als Besitzer deiner Seite sagst, ich will nicht geiframed werden. Beispielsweise ein X-Frame-Options-Header setzt. Ja. Es gibt da keinen Fix, weil es ist halt einfach Rechenzeit und entweder du entfernst das Feature, aber du kannst keinen Weg finden, dass halt jeder beliebige Filter in welcher Verschachtelungstiefe auch immer die gleiche Zeit benötigt wie kein Filter.
Du kannst es wahrscheinlich nur kaputt fixen, indem du sagst, irgendwie Iframes sind halt ausgenommen von den Filtern, da gibt es ein Layer drüber oder
sowas. Ja, aber dann nimmst du halt ein Object-Element oder nimmst ein M-Element oder machst es halt irgendwie. Also du kannst es nicht wirklich fixen. Und die Idee war beispielsweise zu sagen, Firefox könnte ja dieses Feature, was eigentlich keins ist, und die Möglichkeit, dass man SVG-Filter auf HTML-Elemente legen kann, einfach entfernen. Aber jetzt haben wir ja quasi CSS-Shaders.
Von also ist das gleiche so, in grün und
das gleiche in grün und
Chrome. Ja.
Genau. Und noch viel schlimmer, weil du noch mehr beeinflussen kannst als Angreifer. Du kannst also die Rechenzeit, die dein Filter oder dein Shader benötigt, beliebig hochskalieren und damit wesentlich präziser rausfinden, welcher Buchstabe es ist.
Okay. Ist das, was man unter so einer Timing-Attack versteht?
Genau, das ist ein Timing-Side-Channel, genau.
Genau, halt auch wieder so ein Seitenkanal. Man liest das nicht direkt aus, aber durch eine indirekte Messung kriegt man raus, was da gerade zu sehen ist.
Genau, du kannst Timings nehmen, du kannst Scrollbars nehmen, Seitendimensionen.
Wurde das praktisch mal verwendet? Also hat das tatsächlich jemand, oder also war das jetzt so ein sehr elaborierter Angriff und eine Darlegung, wie das halt geht? Oder
ehrlich gesagt weiß ich es nicht, weil es ja auch schwer nachzuvollziehen ist, weil du kriegst ja nicht notwendigerweise mit, wenn du geframed wirst.
Manchmal wird das ja bekannt.
Aber ich habe nichts davon gehört, dass es tatsächlich in the wild eingesetzt worden ist. Aber wenn es eingesetzt worden wäre, dann wäre es höchst unwahrscheinlich, dass es jemand mitgekriegt hätte. Das ist halt das Problem. Weil du siehst ja nichts in deinen Logs. Du wirst ja nur einmal requested.
Also nur der User sieht das, weil das ist halt
komisch und langsam ist. Genau, sieht ja nur der User, weil halt irgendwas irgendwo langsam ist. Aber wenn du eine Single-Page-App hast, auf der du eh die ganze Zeit bist, kannst du die ja auch missbrauchen und das Ganze halt einfach da machen. Von daher, wenn der User eine Minute auf einer Seite bleibt, dann reicht das schon völlig aus, um 10, 20, 30 Zeichen zu
merken. Fällt das schon unter kurios? Oder würde dir da jetzt so, wenn du mal überlegst, so würde dir da noch was Krasseres einfallen, was irgendwie noch abgefahrener
Wir haben mal im Team eine Attacke gebaut, die sich zunutze gemacht hat, dass in Chrome die Scrollbars stylebar sind. Dass du also auf Scrollbars auch Hintergrundbilder legen kannst und haben darüber quasi in Kombination mit CSS-Animationen einen Seitenkanal gebaut, der über die Attre-Property, über die Content-Attre-Verknüpfung in CSS die Hrefs von links in das Dokument reingemappt hat und dann über eine Animation mit einer kleiner werdenden Box mitgekriegt hat, wann Scrollbars existieren. Haben dann bestimmte Schriften auf diesen Bereich gelegt, wo die Schrift dann beispielsweise nur einen Buchstaben hatte, beispielsweise nur den Buchstaben A und alle anderen Buchstaben hatten keine Dimension. Das gleiche nochmal für den Buchstaben B, sodass wir halt wissen, okay, das A hat dann immer eine Breite von 100 Pixel, weil wir kontrollieren die Schrift. Das heißt, wenn der Scrollbar bei 100 Pixel existiert, dann muss da ein A sein. Wir müssen nur noch rauskriegen, wann der Scrollbar kommt und den haben wir dann quasi über die Hintergrundbilder, über die Stylable Scrollbars hingekriegt. Aber das war so ein WebKit-Only-Ding und das war dann schon eher kurios und akademisch und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemals jemand in the wild einsetzt. Aber das war halt einfach so, hey, wir können das machen, die Features sind da und wenn du sie gut zusammenwürfelst, dann hast du was Komisches und hast
also eine neue Weird-Machine. Das ist auch ein gutes Stück Kreativität dabei, oder?
Ja, das hat eine Zeit lang gedauert.
Das ich meine auch allgemein, wie geht man da vor? Stolpert man da tatsächlich drüber? Oder ist das wirklich so, ich habe so ein Gefühl, dass da bestimmt noch irgendwas im Argen liegt und ich poke da so lange rum, bis ich da irgendwas finde? So wie wenn man jetzt tatsächlich so, also jetzt nicht beim Auditieren, sondern so als Research-Thema sich daran begibt?
Da war es tatsächlich so, dass ich mitgekriegt habe, dass es diese Stylable Scrollbars gibt. Ich meine, damit muss man doch was machen können. Das kann doch wohl nicht gehen. Das muss man doch missbrauchen können.
Challenge accepted. Genau. Und dann...
Und ich glaube, die haben es gemacht, weil sie ja irgendwie auf Android haben so andere Scrollbars als auf iPhones halt. Und es ist ja alles im Prinzip WebKit gewesen, eins jetzt Blink. Und deswegen haben sie das eingeführt, um halt den Look and Feel an die hostenden Operating Systems anpassen zu können. Und ja, das hat uns dann halt einfach diesen Seitenkanal gegeben. Aber...
Krass.
Das setzt keiner ein. Das war halt einfach nur so, hey, wir können das. And that's it.
Na gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so bei der einen oder anderen Entdeckung tatsächlich auch immer so der Fall ist, oder? Dass irgendein neues Feature wird released und man ist halt irgendwie so skeptisch. Oh krass, das kann doch, also irgendwie muss das doch gehen und dann...
Ja, so Download-Attribut für Links. So.
Verbringt man so ein paar Nächte und dann...
Da ist ein Link, aber wenn man auf den klickt, dann wird was halt hinten am anderen Ende verlinkt, das wird gedownloadet, komme was wolle. Das muss doch irgendwie missbrauchbar sein und solche Geschichten. Das ist immer eine schöne Vorlage. Das
sagt mir gar nichts. Download?
So ein HTML5-Ding, du hast ein Download-Attribut für Anchor. Das ist halt Ahref irgendwas und dann schreibst du einfach rein Download als Attribut. Und dann klickst du auf den Link und dann kriegst du es als Download.
Ah, okay.
Und nicht als Dokument.
Ach so, okay. Genau. Also so ein Inline Attachment. Delivery.
Genau. Was ist denn hier? Content Disposition Attachment.
Ja, genau.
Und da sagst du, da muss man was machen können.
Und konnte man was machen?
Weiß ich nicht mehr. Vielleicht auch nicht.
Oh, aber diese... dementierenden Ausdrücke hier, ja. Okay. Oh Gott, ich habe gerade vergessen, was ich fragen wollte. Waren wir schon fertig mit dem Talk?
Nee, wir haben noch nicht mal angefangen richtig mit dem Talk. Doch, wir haben angefangen mit dem Talk, genau, dass du konntest in das, nee, das hast du eben erzählt, ne, mit dem Name-Attribute,
genau,
in dem Bild, weil der Name als, ist das als Variable registriert wird? Oder
genau.
Da wird
irgendwie und aber auch trotzdem Sachen überschreibt,
die als schon Element verfügbar, genau. Was aber halt ohne Überprüfung Sachen überschreibt und du, der User, potenziell den Namen kontrolliert, weil er irgendwie Markup schreiben darf, weil er in dem Forum ein Bild als Markup reinkippen darf. Kannst du halt in dem Namenattribut halt Dinge überschreiben, die dann halt, wenn das halt wieder ausgelesen wird, wie sanitized man das? Also entfernt man das Name einfach, also den Namen
abzulegen? Der einfachste Weg wäre tatsächlich zu sagen, wenn du User-Controlled HTML hast, wie in einem Mailbody oder vergleichbar, dann musst du halt sicherstellen, dass ID und das Name halt einfach rausfliegen, wenn du das kannst. Wenn dein Business Model das erfordert, dass die drinnen sind, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber im Zweifelsfall einfach raus damit. Weil ein Bild muss kein Name haben. Und wenn ein Bild ein Name hat, dann kann man
das damit Sachen überschreiben. Also, wenn du prinzipiell darauf angewiesen bist, dass es das gibt, dann könnte man ja in meiner naiven Vorstellung könnte man es ja auch irgendwie präfixen oder irgendwie sowas oder irgendwas irgendwie so dafür sorgen, dass halt keine Kollision mit dem.
Ja, aber wo machst du das? Du musst ja dann wieder parsen und musst dann wieder in das Markup rein und dann sind wieder irgendwo unbalanced Quotes und der Parser kommt durcheinander. Das wird dann schon wieder hakelig und hacky.
Ich merke das schon, das ist nicht so einfach.
Ja, am besten weg damit.
Ja, am besten, genau. Was nicht da ist, kann auch. Keine Probleme verursachen.
Genau. Darüber hinaus noch andere wesentliche Punkte, die du angesprochen hast?
Wir haben ein bisschen über DOM Purify gesprochen. Das ist eine Library, die ich geschrieben habe, beziehungsweise wo der Frederik Hemmeriger auch mitgeholfen hat. Und da versuchen wir halt, das Ganze im Client abzufangen. Da sagen wir halt, okay, Was wir wollten, ist eine API, die uns die Möglichkeit gibt, wir nehmen einen schmutzigen String, wo beliebiges HTML drin ist und wir haben eine JavaScript-Methode beziehungsweise ein Objekt mit einem gewissen Satz an Methoden. Wir schmeißen das da rein und es fällt wieder ein String am Schluss raus und der ist halt sauber. Und das klingt alles sehr einfach und klingt alles sehr machbar in 2-3 Tagen und dann stellte sich dann raus im Verlauf, dass es doch extrem hart ist und ich habe so ein bisschen erzählt, warum es hart ist, was wir für Angriffe gesehen haben, wie wir gebypassed worden sind, wie wir die Bypasses gefixt haben und dass wir jetzt, glaube ich, hoffentlich bei einem Punkt angekommen sind, wo man sagen kann, so, ja, es ist einigermaßen stabil.
Okay. Also wo ihr gegen alle möglichen doppelt, dreifach, vierfache Escaping-Sachen irgendwie gerüstet seid. Genau,
und auch diese DOM-Clobbering-Geschichten, also halt so, was wir als Problem hatten. Wir haben natürlich bei diesem String dann darauf achten müssen, dass wir wirklich das Traversal machen, dass wir wirklich einen Blick auf den Baum werfen und die Sachen rausschmeißen,
nicht,
die
schlecht sind.
Ja, um Gottes Willen, nee. Wir haben das in Document Implementation reingeschmissen, also Document Implementation Create HTML Document.
Okay,
und sind dann quasi mit einem Node-Iterator über die ganzen Nodes drüber und schmeißen dann quasi alles raus, was wir nicht kennen. Was und nur das, was wir kennen und was gut ist, lassen wir drin.
Was ist das für eine API? Also die kenne ich gar nicht.
Du kreierst im Prinzip einen Node-Iterator und du kannst dann sagen, hey, hier ist ein Element und das schmeiße ich mal in meinen Node-Iterator rein und dann gehst du halt einfach Stück für Stück drüber. Du hast also rekursives, du läufst halt rekursiv über den DOM-Baum drüber und kannst dann.
Aber
halt
ist das nicht schon gefährlich, dass wenn du das da reinwirfst und der da Dinge mit tut und Sachen lädt? Oder?
Jo, das ist spätestens dann gefährlich, wenn halt Globbering da ist und halt bestimmte Properties überschrieben sind. Einer der schönsten Bypasses, den wir mittlerweile aber auch gefixt haben, der wäre hart zu fixen, war, dass die Leute uns einfach ein Image gegeben haben und gesagt haben, Image, Name, Body. Und dann so, okay, und jetzt? Ja, dann gab es kein Document Body mehr. Weil der war ja überschrieben von dem Image. Und dann so, ja, wo fange ich denn jetzt an? Was mache ich denn jetzt?
Also dein Iterator konnte gar nicht mehr ansetzen.
Genau, weil er hatte kein Body mehr gehabt. Weil es gab ja nichts, es war nur noch das Image da. Ja. Und das war so, oh, shit. Was machen wir jetzt? Wir haben es dann tatsächlich gelöst gekriegt, aber das war hart.
Und wie setzt man denn da an?
Wir haben dann quasi aus dem Dokument heraus das Elternelement extrahiert, das dann quasi das HTML-Element und über Traversal dann tatsächlich den Body gefunden, beziehungsweise über den Selector. Da war Firefox überraschend verwundbar, andere Browser nicht, aber es ging dann und mittlerweile ist es
verlässlich. Das muss ja auch eine unglaubliche Learning-Wiese sein, oder? Also
jo, das war interessant.
Nur durch die Tatsache, dass man versucht, so eine Library zu bauen und das halt Leute angreifen zu lassen, dass man dann nochmal ganz, ganz neue Sachen findet. Und
das war in der Tat der Fall.
Und du lernst ja auch gleichzeitig dann auch, wie man es fixt. Also das ist ja dann natürlich dann auch für deinen Job halt relevant. Das ist eigentlich eine...
Das war in der Tat der Fall. Also wir haben viele Sachen gesehen, die ich vorher noch nicht mal, wo ich nicht gedacht hätte, dass das überhaupt möglich ist.
Okay.
Und klar, das war natürlich auch benefitär. Also dadurch findet man natürlich neue Lücken und kann die wiederum ausnutzen und haben auch schon die Fix-Methode. Das war ganz praktisch. Also go Open Source.
Ja, yeah. Cool. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Talk, also da sind ja ein paar abgefahrene Sachen jetzt drin, so wie du das beschreibst, was du da gezeigt hast. War die Reaktion irgendwie so, oh mein Gott.
Die ganzen Entscheider haben gesagt, oh mein Gott, also JavaScript, das kommt hier nicht ins Haus, das ist ja gefährlich. Ja, kaufen wir nicht.
War das die Reaktion oder war das mehr so ein Augenöffner, okay, da gibt es halt Probleme oder ja, wie war die Reaktion?
Ich glaube, die meisten Leute waren recht gefasst.
Ja.
Nee, also es kamen dann hinterher noch ein paar private Fragen, aber ich glaube, insgesamt kam halt an, dass es im Prinzip eine neue Angriffsoberfläche gibt und dass es neue Angriffstechniken gibt und dass man die einfach kennen muss und jetzt halt mal schauen.
Okay.
Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das erstmal ein bisschen setzen muss und dass dann irgendwann die Leute sich immer melden oder sowas in der Art, aber
ja, ich,
also ich habe auch selber Zeit gebraucht, um es halt komplett zu verstehen, von daher gehe ich davon aus, dass es bei den Attendees nicht anders ist.
Okay. Ich hätte noch so ein komplett neues Fass.
Mach auf.
Ich mach mal auf. Gerade wenn es so Single-Page-Applications vielleicht nicht, aber diese ganzen Browser-Fokus, wie stehst du oder wie siehst du denn dieses ganze Thema mit Krypto im Browser, also JavaScript-Krypto?
Oh, das ist eine gute Frage.
Weil da hört man ja viel von, dass da irgendwie viel passiert, viele machen es, viele versuchen es, viele sind schon
hart
gescheitert. Ja, also das ist ja, also ne, viele sagen halt, JavaScript ist so die neue Universal Language und der Browser drunter so die Universal VM und alles in einem und Krypto ist halt ein essentieller Bestandteil davon und es gibt ja so ein paar Beispiele, die halt so mit Client-Side-Only-Krypto halt irgendwie gut schon sich hingelegt haben, weil sie irgendwie selber versucht haben, Dinge drauf zu bauen. Dann gibt es halt so prinzipielle Probleme mit irgendwie, dass halt so die Entropiequellen ein bisschen problematisch sind oder dass halt dann doch, dass es doch zu langsam ist. Und also vielleicht ist das, ich weiß nicht, wie weit ihr euch damit beschäftigt oder.
Ich glaube, ich kann da eine unglaublich qualifizierte und ausgesprochen smarte Antwort geben, weil wir beispielsweise auch CryptoCat gepentestet haben. Wir haben Sub-Rosa gepentestet.
CryptoCat.
Ah, CryptoCat, genau. Das war doch die ja auch zu Global Leaks, Secure Drop und so weiter. Ja. Und die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Also es ist ein ganz schwieriges Thema. Es halt, ich glaube, es gibt keine Antwort.
Da lasst ihr dann eure Mathematiker ran.
Wenn es darum geht, wie sich Krypto im DOM verhält, würde ich sagen, wir sind noch nicht so weit, als dass man das sinnvoll betreiben kann. Es sei denn, man weiß sehr, 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 sehr genau, was sich im DOM abspielt, was sich da tut und was es für Angriffe gibt. So auch wieder kamen heute noch viele andere Sachen, die nicht in den Talk reingepasst haben. Aber man kann nicht pauschal sagen, es ist schlecht und man kann auch nicht pauschal sagen, es ist gut. Man kann pauschal sagen, das ist sehr, sehr jung und ganz am Anfang und wir wissen noch nicht, wo es hingeht und viele von den APIs, die wir benötigen, sind schlicht und einfach noch nicht da oder sind noch nicht gut genug.
Also du würdest deiner Bank nicht empfehlen?
Noch nicht, nee. Ich würde nicht sagen, es ist generell doomed oder kaputt oder kann niemals existieren oder ist der falsche Weg. Und da gibt es ja auch relativ viel Politik, die da gemacht wird. Irgendwie das ist so fürchterliche Artikel auf dem Matasano-Blog und was nicht alles. Ich würde nicht sagen, es ist doomed, aber ich würde sagen, es ist noch nicht so weit, aber wenn wir noch mehr Zeit und mehr Research in das Ganze investieren, okay, dann kommen wir langsam aber sicher dahin und der Zeitpunkt ist nicht mehr so ganz weit weg, wo es funktioniert.
Ja. Also es gibt ja, also ich hatte vor einer Weile auch so, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das war, so eine Diskussion verfolgt, wo es halt darum ging, ob es nicht sinnvoll wäre, Passwörter halt direkt im Browser, also via JavaScript zu verschlüsseln, um sie dann auch verschlüsselt dem Server zu übertragen.
Ja, das gibt's ja alles und, schon, ja. Ende zu Ende bis zum Geld nicht mehr. Ja.
Genau, ne, ob das, mit den ganzen Problemen, die daraus entstanden sind und die führen wieder deswegen und halt, ja, so welche Krypto-Messenger, die da auch irgendwie beliebter werden oder was weiß ich, irgendwelche
Secure Drops und
Keystore.io. Ja, weißt du, was ich meine? Wo man seine Schlüssel verwalten konnte. Okay. Die ja auch gesagt haben, sie bauen dir ein mit einer JavaScript-Library auf deinem
Client.
Keybase.io, genau.
Keybase.io, richtig.
Stimmt, die machen auch Client-Side-Krypto.
Genau. Also du kannst halt deine eigenen Sachen dahin packen und so und auch nur für deine Public Keys verwalten, aber wenn du bisher keinen hattest und das irgendwie haben möchtest,
das war die Seite, wo du deinen Private Key generieren lassen konntest, ne?
Richtig.
Also ich würde sagen, du kannst das machen. Wenn deine Webseite keine Lücken hat, und zwar nicht eine einzige. Sobald du einen XSS hast, bist du komplett screwed. Ja. Sobald du einen UI-Injection oder sowas hast, oder reine Skriptausführung auf About Blank oder sowas in der Art, bist du screwed. Sobald du CSERF oder was Vergleichbares hast, bist du screwed. Sobald du irgendwelche Domain-Interaktionen hast oder irgendwelche Mashups einbindest, die dir irgendwelche Daten schicken, bist du screwed. Durch,
ja.
Sobald dieses passiert, bist du screwed. Sobald jenes passiert, bist du screwed.
Das heißt,
nur dann, wenn du von vornherein schon eine absolut 100% sichere Applikation hast und beweisbar sicher hast, gibt es das überhaupt?
Das gibt es ja nicht.
Genau. Und halt
ist ja keine Software-ADA, ne? Von daher.
Massiven Aufwand da reingesteckt hast, dass das Ding halt abgesichert ist und auch nie durch irgendeinen Commit halt wieder aufgeht und so weiter, dann kannst du es erwägen, das zu tun. Aber es ist extrem hart.
Damit würdest du es ja de facto eigentlich ja schon ausschließen, oder?
Nö,
also wenn du sagst, das muss sicher sein.
Und ich glaube, wenn die Applikation simpel ist und ihre Ziele kennt und der Entwickler oder die Entwickler in der Lage sind, das auch entsprechend zu härten und auch noch Third-Party-Audits stattfinden und das auch noch regelmäßig passiert und das auch noch von unterschiedlichen Teams und so weiter und so fort.
Also ein Team beliebiger Aufwand vielleicht möglich.
So aber du hast halt immer noch einen enorm hohen Aufwand, den du reinstecken musst, um es zu härten. Aber wenn du all das machen willst und wenn du all das in Kauf nimmst, dann kannst du das machen. Aber wenn du das nicht in Kauf nimmst, halt dann lieber lassen.
Das ist ja auch immer die Frage, was du halt da absichern möchtest. Ne? Also wenn das halt wirklich irgendwelche kritischen Daten sind, dann ist das halt schon...
Ja, wenn es keine kritischen Daten sind, dann willst du auch keine Krypto nutzen, weil dann brauchst du
ja nicht. Krypto ist halt hip, ne?
Ja, aber wie gesagt, du nutzt es ja nur für Sachen, die halt keiner sehen soll. Und du nutzt es ja für einen Grund. Du brauchst es ja nicht vor, so fand sie es ein.
Gut.
Aber ich würde sagen, also wir gehen in die Richtung, dass es funktioniert. Aber wir sind noch nicht da.
Kommt denn da irgendwas so vom B3C-seitig? Also gibt es da irgendwelche API-Dinge, die da irgendwie kommen, die da irgendwie...
Ja, das ist halt Browser-Krypto und die Web-Krypto-API, da passieren einige Sachen.
Okay.
Aber auf der anderen Seite passieren natürlich auch viele Sachen mit der Web-API, mit irgendwie SMS-Zugriff von der Webseite aus, mit Telefonzugriff, Wi-Fi-Access, Battery-API, Vibration-API und was nicht alles. Da kommt ja auch noch ganz viel.
Haufenweise neue Vektoren für
dich. Und Ja, weniger Vektoren als Exploitation-Szenarios. Und da musst du halt überlegen, so, gibt es da irgendwie Kollisionen? Kollisieren die Features irgendwie? Gibt es vielleicht dadurch einen neuen Seitenkanal? Wird der neue Seitenkanal die Vibration des Telefons sein? Oder hast du dann tatsächlich Devices, die sich über Audio unterhalten und Informationen rausschicken und so weiter und so fort? Da gab es gerade ein frisches Paper zu, was gar nicht schlecht war, wo es um Android-Devices ging, die halt dann einfach über nicht hörbares Fiepen sich untereinander unterhalten haben.
So ein eine Webseite rede ich mit
der anderen. Genau. Und die haben halt beispielsweise Tests gemacht, haben gesagt, so okay, damit das Ganze plausibel ist, testen wir das natürlich aus der Tasche raus. Und haben dann gesagt, so, wir tun das vorne in die Tasche und irgendwo im Raum steht jemand anderes, auch mit einem Phone in der Tasche. Lass die mal schwätzen, die Dinge. Und dann haben die sich unterhalten auf Hoch- und Niedrigfrequenz. Und das hat funktioniert mit erstaunlich hoher Bandbreite. Und okay. du kriegst es halt nicht mit. Du kannst halt machen, was du willst im Sinne von CSP oder anderen Technologien. Das geht halt dann vorbei, weil es dann einfach ist halt Sound. Und
ja. Da denkt man ja auch nicht dran.
So Geschichten wie Sprachsynthese und Spracherkennung in Chrome gibt es einen schönen Trick. Das ist eigentlich ganz lustig. Du hast halt Sprachsynthese.
Sehr gut.
Und du gibst halt, der API gibt es halt einen String. Und der String ist dann halt irgendwie...
Hey Glass!
Hallo Geek-Stammtisch.
Ach so.
Und dann erkennt er das halt und baut dir halt... Blödsinn. Du gibst ihm den String und dann spricht er das halt für dich. Und dann hast du aber auch die Spracherkennungs-API, die dann wiederum zuhören kann, während die Sprachsynthese-API das sagt und dann aus dem Ton wieder halt einen String macht. Und damit kannst du dich natürlich über Tabs hinweg, über Browser-Instanzen hinweg unterhalten. Du sagst halt, das eine Ding erzählt halt was und das andere Ding nimmt es halt wieder auf.
Hört zu, baut daraus eine... Genau.
Und das Erste, was ich halt machen wollte, war natürlich Cookie-Extraction. So, wenn du HTTP-Only-Cookies hast oder irgendwas in der Art oder halt irgendwie an Daten ran willst, an die du nicht rankommst, dann liest du sie halt vor von einem Tab und ein anderes Tab hört halt mit über die Spracherkennung und dann hast du halt A, A, B, A, A, C, 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 D, A, A und so weiter und am Schluss setzt sich halt das String wieder zusammen. Awesome.
Das ist unglaublich.
Hat funktioniert, ja.
Hat funktioniert, ja.
Okay. Kannst halt lokal eine Haare vorlesen lassen oder die Session-ID in der URL oder den OAuth-Token. Der eine liest den OAuth-Token halt vor und der andere hört ihn halt mit und wandelt wieder ein String um und du hast plötzlich Inter-Tab, Inter-Domain, Inter-Browser-Kommunikation.
Also same origin policy, my ass, so du bist genau. Eigentlich komplett drumherum,
genau.
Um alle...
Ja, same eardrum policy.
Ja.
Ich meine, es ist nicht wirklich bislang in einem praktischen Angriff eingesetzt worden, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Kanal, um halt einfach in der Lage zu sein, wenn ja, das und das nicht geht,
was
das
will
und
man
das
nicht da, geht, also
dann was, kann ich immer noch das nutzen.
Was soll man denn dagegen machen? Also das ist ja...
Stimmt.
Das ist ja so ein Feature inhärent, so du hast halt sowohl Synthese als auch, also sowohl Sprach als auch, wie heißt denn das Gegenstück dazu? Spracherkennung?
Ja, Spracherkennung,
Sprachsynthese. Genau. Also es ist halt so naturbedingt, dass ja. Du...
Dann, ein geschlossenes System.
Das, ja. Genau, ne? Das passt halt genau zusammen. Genau. Ne? Du, ja.
Okay. Das ist ja krass.
Macht ja auch so völlig abgefahrene neue Sachen, also sowas wie, was weiß ich, WebGL oder irgendwie sowas, dass ihr da in der Richtung euch
beschäftigt. Das ist eine spannende Frage, ja.
Weil ich habe keine Ahnung, was das genau tatsächlich bedeutet. Ich höre immer nur Leute munkeln, dass so, ja, schon auch nicht so ganz so unkritisch ist, irgendwie Code, den man aus dem Internet runterlädt, dann direkt in die Shader der Grafikkarte reinkippt.
Ja, das kann uncool sein, aber das hat auch recht viel Aufmerksamkeit gekriegt in den letzten Monaten und Jahren und auch recht viele akademische Papers. Von daher ist da, glaube ich, ein gewisser Fokus auf Security auch da. Was wir uns mal angeschaut haben, war eine Applikation, die gleichzeitig WebSockets und WebRTC genutzt hat für Videotelefonie. Und da ist ein cooler Angriff daraus entstanden, weil das auch eine komplett, die App war halt stateless und wenn du halt in einem Tab eingeloggt warst, konntest du ein anderes Tab aufmachen mit der gleichen App und dich wieder einloggen und warst halt in beiden dann quasi eingeloggt. Und der Angriff war halt der, du konntest als Person, konntest du mit der App jemand anderes anrufen, der auch die App offen hatte und dann war das Gespräch offen und beide Personen haben halt gesehen, dass ein riesiger grüner Balken auf der Seite war und da stand halt, ja, the call is happening right now. So, dass halt jeder wusste, okay, da wird gerade gesprochen und der andere kann das hören. Und das war gut. Und wir wollten halt einen Angriff fahren, der in der Lage war, dafür zu sorgen, dass der grüne Balken verschwindet, aber das Gespräch immer noch offen stehen bleibt. Und das ließ sich dann darüber erreichen, dass die App das quasi über WebSockets und WebRTC gemacht hat, was ja schlussfolgern lässt, dass das eine kleine Nische ist, weil erst wird über WebSocket die Kommunikation initiiert und dann wird WebRTC gestartet, um tatsächlich den Byte-Stream zu übertragen. Also das ist ein kleines Loch, wo man halt irgendwie theoretisch rein kann. Also
mit WebRTC macht man dann diesen WebRTC
Video und Sound,
genau. Bei dieser Peer-to-Peer-Übertragung, genau. Okay. Genau. Während WebSocket also halt zum Server...
Genau. Bild, okay. Ton oder Screen, wie du halt willst. Und da war es dann so, wenn dann der Angreifer einen ersten Anruf gemacht hat und das Gespräch aufrecht war, haben beide diesen grünen Balken gesehen. Hey, da ist gerade eine Kommunikation und jeder kann den anderen hören. Und dann hat der Angreifer sich in dem zweiten Tab mit dem gleichen User eingeloggt und dann das Victim nochmals angerufen. trotz des bereits bestehenden Calls, weil das ging ja, geht ja per Design bei dieser Art und Weise, sich einzuloggen. Das hat dazu geführt, dass ein zweiter Call aufgebaut worden ist, der erste Call beendet worden ist und mit dem ersten Call der grüne Balken verschwunden ist, der Browser bzw. die Business-Logik dann aber zu langsam war, einen zweiten grünen Balken aufzubauen, sodass du den zweiten Call online hattest, aber kein grüner Balken da war, der gesagt hat, hey, da ist gerade ein Telefonat. Und das Victim hat dann gesagt, so, okay, der ist gerade aufgelegt, Mann, was ein Arsch. Und der Angreifer hat es halt immer noch gehört. Okay. Und da muss man sich im Prinzip ja nur einen Kontext überlegen und ein Szenario überlegen, wo das dann halt passt und wo es tatsächlich Schaden anrichtet. Das war ganz interessant. Das war so das letzte Mal, dass wir wirklich High-End-Applikationen angeschaut haben. Das war vor ein paar Wochen. Aber cool. Leider noch kein WebGL.
Ja, würde ich gerne machen. Ich weiß auch gar nicht, ob das über Demos und Experimente hinaus schon irgendwo sinnvoll eingesetzt wird. Also,
und Browserspiele entwickeln sich, ja.
Und das stimmt. Geht auch mal weiter. Stimmt. Das. Ja, wobei ist das schon irgendwo per Default an? Ich dachte, das wäre immer so ein Developer-Extension-Feature, wo man irgendwo...
Ich glaube, das ist an. Bin mir relativ sicher, dass es per Default an ist. In Firefox und in Chrome, glaube ich, auch.
Ja, okay. Ja.
Ich würde jetzt nicht drauf schwören, aber...
Das, okay. Ja, gut, ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt. Ich wusste nur, dass man das halt nochmal anmachen muss.
Wird es halt irgendwann explizit an sein. Ne? Das wird halt nicht mehr lange dauern. So Browserspiele kann ich mir halt gut vorstellen. Die wollen halt mehr da machen. Und dann wird das irgendwann an sein.
Ja.
Selbst wenn es jetzt nicht an sein sollte, aber ich also im Chrome gibt es auf jeden Fall so ein Häkchen hier, Hardware Acceleration. Ja,
genau, so
kann ich das bisher und das ist jetzt an. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich es angemacht habe und ich habe heute zufälligerweise in Settings geguckt und es war an.
Ja, okay. Ja, gut, vielleicht ist es jetzt auch durch. Security ist abgehangen.
Safe.
Abgehangene Software.
Das soll schon schief gehen, ne?
Okay. Ja, das krass. Sonst ein bisschen geflasht.
Auf jeden Fall auch was, mit dem man sich in der Regel nicht beschäftigt, auch diese, also so stark um die Ecke denken, um irgendwelche Sachen rauszufinden, was dann möglicherweise gehen würde, das übersteigt gerade meine Hirnkapazität.
Ja, das ist auch ziemlich schwierig, das nur so erklärt zu bekommen, ne? Also ja, das ist halt dann irgendwie nochmal praktisch zu sehen, ist ja vielleicht nochmal so eine andere Ebene, aber dann ist auch klar, also wenn du von dem Konstruktor zu dem Konstruktor und zu dem Konstruktor und dann kannst du...
Ja, ist doch JavaScript.
Ist ja, ist genau.
Völlig
klar. Ist überhaupt gar nichts klar in JavaScript.
Nee.
Wenn irgendwas klar ist, dann ist das ist nicht klar. Nee, ich weiß nicht, also wenn dir nicht noch irgendwie was völlig Abgefahrenes einfällt, dass du noch gerne loswerden...
Nö, gerade.
Suchst keine Entwickler? Nee, Entwickler brauchst du ja gar nicht. Du brauchst Pentester.
Genau, ja. Aber die sind dann meistens irgendwann mal auffällig geworden und dann. Und
dann greift man die sich ab, ja, genau.
Ja, gut.
Dann machen wir mal hier den Deckel wieder zu.
Ja, dann lassen wir doch mal die Freunde
von. Die Gäste da wieder rein, genau.
Genau.
Und dann vielen Dank, Mario, war echt cool.
Danke euch.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.